Ich wollte doch einfach nur Haie mit einem gottverdammten Laser auf den Kopf.
Und am Ende im dritten Teil kriegt er sie. Oh, ist ja. Das schön. Was für ein Moment. Ein Full-Circle-Moment.
Die Ho-Welt da draußen. Wir sind wieder am Start, Steven Spoilberg mit einer neuen Spezialfolge und wir schließen an eine Folge vom letzten Jahr. Denn da gab es einen Gast, den wir hier hatten, das war nämlich die Schlogger. Liebe Grüße auf jeden Fall an der Stelle. Und die hat zusammen mit dem Mo und dem Sandro eine Guilty Pleasure-Folge gemacht. Und da haben wir uns gedacht, gut, Steven und ich, wir sind ja nicht dabei gewesen, das heißt, wir müssen eigentlich auch noch eine machen. Und müssen uns natürlich auch einen Gast dazu holen. Und deswegen haben wir uns gedacht, die Schlogger, die macht ja einen Podcast mit dem Stu. Deswegen holen wir uns den. Hallo Stu.
Hallöchen Popöchen, freut mich mal wieder da zu sein. Beim letzten Mal war es doch mit Dominik zusammen, oder?
Bestimmt. Ihr wart ja mehr als einmal zusammen da, glaube ich.
Ja, es ist schon etwas länger her. Ich erinnere mich an
Was
sehr
interessante
Podcast.
War die letzte, das mit den Pitches? Nee.
Das mit den Pitches war, glaube ich, der längste. Aber ich meine, wir hatten danach noch das Vergnügen. Wobei, ich glaube, ich war einmal bei den Kollegen Mo und Sandro. Da muss ich halt sagen, ja. Sandro, es gilt hier ein Pleasure zu sein. Das muss ich ja mal loswerden. und ich glaube aber, wir in dieser Konstellation, das war das Pitch-Podcast-Ding
da. Das kann sein, ja. Also in den unzähligen Folgen, die wir mit diesem Podcast veröffentlicht haben, das mögen mittlerweile über 450 oder sowas sein.
Eben,
kann das sein?
Rund 450, ja.
Ja, da gibt es eine Folge, da könnt ihr mal so ein bisschen suchen und stöbern, da findet ihr irgendwo eine Folge, die 10 Filmpitches, nee, Spezialfilmpitches oder irgendwas. Wir haben uns auf jeden Fall Fortsetzungen zu existierenden Filmen ausgedacht und dann gegeneinander sind wir mit diesen Skripten angetreten und ich sag mal so, ich habe da nicht besonders gut ausgesehen.
Aber das kann man vielleicht auch noch sagen. Wir haben ja was vorweggenommen, beziehungsweise der Werte Steven hat was vorweggenommen. Nämlich, es gab ja später einen Film, der hieß Rote Rakete, Red Rocket. Es war zwar nicht ganz der Pitch, den du hattest, aber den Film gab es dann.
Den gab es und der war super, den mochte ich gern. Und ich kann eigentlich quasi mit dieser Verbindung heute einen extremen Cliffhanger auflösen.
Ui.
Das wird super. Das wird super.
Achso, nicht jetzt, später
dazu
erst.
Später mehr.
Ah. Nee,
dazu später mehr. Ich muss ja die Kurve ein bisschen aufbauen und wir machen das auch gut. Stu,
ja.
Wir können ja nochmal ganz kurz auf den Bezug, weswegen wir hier uns was gebastelt haben, dass wir endlich dich wieder einladen können. Wir haben uns da einfach lose dran orientiert, dass du mit Schlogger unter anderem einen Podcast machst. Du machst natürlich auch mehrere Podcasts, bist beim Tele-Stammtisch, wo wir uns alle mal kennengelernt haben. Hast dann den Tele-Horst mit den anderen Jungs, mit Andi und Max. Liebe Grüße auch an der Stelle. Und machst ja auch mit der Schlogger dann Schocker mit Schlogger.
Ja.
Wie fühlst du dich damit?
Es ist eine Würde, aber auch eine Ehre. Und gerade Schocker mit Schlogger macht großen Spaß. Immer am 13. jeden Monat kommt die neue Folge. Und da es nur immer eine Folge pro Monat ist, ist das auch nicht so anstrengend. Und es macht schon Freude, die werte Frau so ein bisschen so in den Bereich Horror reinzuführen. Kurz zur Erklärung, Schocker mit Schlogger dreht sich darum, dass die werte Schlogger immer einmal im Monat einen Horrorfilm gucken muss. Und sie mag keine Horrorfilme. Und dann guckt sie den Horrorfilm und wir besprechen drüber. Und dann geht's ihr hoffentlich besser. Wenn nicht, ist es mir auch egal.
Das ist sozusagen die Extreme Survival Variante von Movie Virgins, oder? Eigentlich kann man das schon so, ist die Kombi.
Genau. Wir haben beim Kühne auch gefragt und er war jetzt auch im Januar zu Gast, als wir der Weiße Hai besprochen haben. Also ja, Schocker, oder nicht Schocker, Schlogger heißt die Frau. Scheiß Titel. hat das erstmals der Weiße Hai gesehen. Das glaubt man kaum.
Ja, das ist richtig. Ich habe den auch gesehen, fand ihn nicht so besonders. Irgendwie komme ich an den nicht ran. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe auf jeden Fall ja auch großen Spaß gehabt, als ich mal beim Kühne war. Wir haben damals zusammen ja Psycho besprochen, den ich da tot zum ersten Mal gesehen hatte. Das war großartig. Und das ist einfach ein geiles Format, mit jemandem über einen Film zu reden, den er zum allerersten Mal schaut, der lange an ihm vorübergegangen ist. Und wenn es dann noch so eine Was ist das? Ist das Angstbewältigung? Therapie? Irgendwie?
So ein bisschen, ja. Wobei manche Filme sind gar nicht so schlimm, glaube ich, für Schlogger. Und manche Filme, also ich weiß noch, letztes Jahr haben wir das Remake von The Hills Have Eyes gesehen und dann habe ich den dann auch nochmal nachgeholt. Und nach der Sichtung habe ich in die Nachricht geschrieben, liebe Schlogger, es tut mir leid, weil ich glaube, da ist sie wirklich durch die Hölle gegangen, weil ich ihn auch nicht mehr als so hart in Erinnerung hatte.
Ah, okay. Herr Steven, was wäre so ein Genre, wo man dich quasi zu zwingen müsste, Filme zum ersten Mal zu gucken?
Ja, also ich habe ja so eine Hassliebe mit Horrorfilmen. Also wenn ein Horrorfilm rauskommt, wo gesagt wird, also der macht jetzt irgendwie was ganz anders oder der ist irgendwie speziell oder besonders gut im Genre, dann kitzelt mich das schon und dann schaue ich den. Aber ansonsten geht das eigentlich irgendwie alles an mir vorbei und diese ganzen Conjurings und was weiß ich nicht, was da noch so alles läuft und irgendwelche Standard-Slasher, die gucke ich mir eigentlich nicht an und da müsste man mich schon ein bisschen zu prügeln. Keine Ahnung, Heimatfilme?
Heimatfilme?
Ich glaube, da sitzen wir alle in einem Boot, oder? Keiner guckt doch hier heimlich und gerne Heimatfilme, oder? Also
die Geierwalli und sowas.
Ja, keine Ahnung.
Heimlich auf Reisen ist ein Film meiner Kindheit, also bitte.
Ja, mein Gott.
Die eine oder andere Perle mag es vielleicht geben.
Dann gilt die Pleasure, oder was?
Na, ich muss sagen, ich habe ja für unsere heutige Sendung ein bisschen auch gekramt und es war gar nicht so einfach, was zu finden. Weil, also ich habe jetzt, das kann ich schon mal sagen, ich habe jetzt wirklich hier mir Filme rausgesucht, wo ich auch heute noch sage, die gucke ich mir gerne an. Aber sowas, was ich als Kind gerne gesehen habe, zum Beispiel Die Lümmel von der letzten Bank, ich glaube, das könnte ich mir heute nicht mehr angucken.
Okay, also wir haben dann schon explizit, hast du jetzt die rausgenommen, wo du dir sagst, ja, ich habe gute Erinnerungen daran und ich glaube aber, die sind wirklich schlecht und ich versaue mir das einfach nicht.
Ja, das geht oft so mit Kindheitsfilmen. Wir haben doch, das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, mal über die Turtles geredet. Und ich finde halt den ersten Turtles-Film, der funktioniert immer noch richtig gut. Also den würde ich mir auch jederzeit wieder angucken. Aber zum Beispiel DuckTales, der Film, auch so ein Kindheitsfilm, ich glaube, den lasse ich besser sein.
Ja, okay. Den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Aber du, also das ist so ein bisschen deine Herangehensweise jetzt gewesen oder kannst du das nochmal näher umreißen, wie du jetzt tatsächlich genau gewählt hast?
Ja, also das Erste muss ich sagen ist, ich habe ein Problem mit der Begrifflichkeit Guilty Pleasure, weil das heißt ja, ich soll mich schuldig fühlen, dass mir das was Spaß macht und ich finde, es gibt keinen Grund dazu, weil jeder hat ja Filme, wo er sagt, so irgendwie gefühlt bin ich der Einzige, den gut findet. Aber dann habe ich gelesen, dass man es im Deutschen auch so ein bisschen interpretieren kann als heimliches Vergnügen. Und dann bin ich so rangegangen, okay, in so einer Runde von Filmfans gibt es bestimmt so Filme, die würde ich nicht nennen, wenn es darum geht, welchen Film guckst du jetzt oder demnächst, weil du drauf Bock hast. Und dann habe ich halt so in meinen internen Listen gekramt und hatte auch noch mit ein paar Freunden mich unterhalten, auch mit meiner Kollegin Theresia, die mich auf einen Film gebracht hat und da bin ich ihr sehr dankbar und habe dann einfach so peu à peu 5 Filme zusammengestellt und habe auch ein bisschen geguckt, dass da so nicht nur aktuelles Zeug, sondern auch ein paar Sachen von etwas älter dabei sind und jetzt habe ich so, ich glaube, der älteste Film ist jetzt auch schon gut 30, 35 Jahre alt, den ich hier auf der Liste stehen habe und der jüngste ist, glaube ich, 3 Jahre alt.
Ja, also weiß nicht, das ist wirklich so, dass man ein bisschen auch hadert mit dem Begriff. Das ging mir nämlich ähnlich. Also ich habe dann auch überlegt, eigentlich stehe ich ja dazu, wenn ich einen Film gut finde. Ja. Aber manchmal gibt's ja auch so Filme und da hast du vielleicht auch den richtigen Punkt. Ne? Da schreist du vielleicht nicht gerade laut damit rum und gehst hausieren. Ja, den finde ich richtig geil, wenn du in so einer Riege von so Filmnerds sitzt.
Twisters.
Steven.
Ja?
Okay, könnte der bei dir vorkommen?
Nein, kommt er tatsächlich nicht, aber das wäre tatsächlich auch ein ganz interessanter Pick, weil ich ja weiß, dass zumindest Mo den ja nicht so spannend fand wie ich. Für mich ist es ja einer der besten Blockbuster des letzten Jahres gewesen. Du hast ihn ja mittlerweile auch geschaut und wirst ihn demnächst in der Folge nochmal kurz besprechen. Aber nein, ich habe ja generell einfach das Problem, also ein Guilty Pleasure ist ja eigentlich ein Film, den man nicht nur einmal gesehen hat, sondern durchaus mehrere Male und sich darüber bewusst ist, dass die meisten den eher schlecht finden oder dass er insgesamt eher schlecht wegkommt, aber man selbst sehr viel Gefallen daran findet. Das ist so meine Definition davon. Und da ist bei mir schon mal das Problem, ich gucke sehr selten Filme halt doppelt. So, das ist schon mal so das Erste, was mir halt beim Zusammenstellen halt schwer gefallen ist. Könnte ich jetzt genau das Gleiche machen wie du oder wie der eine Gedankengang von dir, dass du halt Filme von früher nimmst, von denen du weißt, die sind eigentlich gar nicht so geil, wie du sie damals fandest, aber jetzt ist natürlich irgendwie 20, 25 Jahre später, ohne die nochmal gesehen zu haben, ist irgendwie auch doof. Mhm. Und deswegen habe ich mir jetzt zwei alternative Listen zusammengestellt und ihr dürft jetzt entscheiden, welche davon ich nehme. Und ich sag's mal so, das geht über eure Vorstellungskraft. Der Steven hat die Regeln von dieser Folge mal wieder komplett gedehnt und sich was Neues ausgedacht.
Gehe ich davon aus, dass in irgendeiner Liste Cool Runnings drin ist?
Nein, ich fand das Lied einfach nur immer okay. Cool und dachte, ich kann das jetzt mit einem völlig falschen Satzmetrum hier so verklabausalieren oder was auch immer.
Verklabausalieren.
Genau, ja. Wer kennt es nicht? Also pass auf, ich habe Folgendes mir gedacht. Entweder ich mache eine ganz klassische Liste mit Filmen oder ich bin dann, irgendwann habe ich gemerkt, es gibt halt so bestimmte Kategorien oder auch Genres, wo ich genau weiß, das sind keine herausragenden Filme, aber sobald die da sind, gucke ich die. Und so habe ich das jetzt mit einer anderen Liste gemacht. Das heißt, ich habe sozusagen fünf Kategorien, so einen Oberbegriff und dazu dann mehrere Filme, die ich nennen kann, ohne die jetzt einzeln irgendwie auseinanderzunehmen.
Ja, das ist doch viel spannender und interaktiver ist es auch. Das nehmen wir, würde ich sagen.
Ja, bin ich auch bei Berg. Ja.
Und das Schöne ist, dass da sowieso ein paar von den einzelnen Filmen auch genannt werden, also von daher.
Ja. Aber witzig ist, dass wenn man manchmal sagt, ja, wir haben im Vorgespräch hier, wo wir noch nicht aufgenommen haben, haben wir kurz gesprochen und da fiel von Stu so ein Satz, naja, manche Prämissen von Filmen oder von Serien klingen halt auf dem Papier irgendwie doof, aber wenn du sie guckst, funktionieren die halt. Und ich habe hier so einen Film in meinen Honorable Mentions, den finde ich halt absolut großartig, habe ich schon 100 Mal gesehen und der ist eigentlich doof. Eigentlich, wir haben in den Hauptrollen, vielleicht errätst du, welcher das ist, weil ich glaube, Steven kennt den nicht, aber vielleicht errätst du es. Wir haben in den Hauptrollen Wesley Snipes, Patrick Swayze und John Leguizamo.
Tu Wong Fu.
Und die spielen, ja genau, und die spielen Drag Queens, die quer durch Amerika fahren, um zu so einer Drag-Wahl zu kommen, um an dem Wettbewerb teilzunehmen und landen halt im absoluten Hinterwäldler-Kaff und werden dort halt eben angefeindet für ihre Transsexualität. Eigentlich wieder so ein sehr, sehr aktueller Film mittlerweile, aber das klingt halt super bescheuert, aber es ist halt absolut köstlich.
Ja, ich habe den vor 2-3 Jahren nochmal nochmal aufgefrischt, als er auf Blu-ray rausgekommen ist. Und ich fand den auch hochgradig amüsant. Also auch nicht auf so eine trashige Art amüsant. Der war wirklich, der ist total liebenswert. Der ist toll gespielt. Also die Darsteller haben eine unglaubliche Spielfreude. Und er nimmt seine Figuren also trotzdem ernst. Das ist jetzt kein Schmierentheater. Also ich war wirklich überrascht, wie unglaublich gut der in Anführungszeichen gealtert ist.
Ansonsten, ich bleib mal kurz, bevor wir einsteigen, bei meinen Honorable Mentions. Ich habe hier noch so 2, 3. Einmal ist das so ein Film, den habe ich nur am Rande, weil der oft extrem gescholten wurde von der Kritik und ich fand ihn ganz gut. Ist jetzt aber für mich jetzt keiner, den ich 100 Mal gucken würde, war Lightyear. Mhm. Fand ich eigentlich super unterhaltsam und gut gemacht. Dann habe ich natürlich jetzt was aus der Kindheit, Bean, der ultimative Katastrophenfilm. Auch super oft gesehen, aber eigentlich ist es natürlich der letzte Klamauk. Was habe ich noch? Nach Heinz Strunk, Jürgen, heute wird gelebt. Großartiger Film, habe ich zigmal gesehen und könnte ich immer wieder drüber lachen, ist aber bestimmt ein Film, den du nicht einfach mal jemandem sagen kannst, hier, der ist gut, guck den mal, das wird nicht funktionieren. Weiß nicht, ob den jemand kennt noch.
Noch nie gehört tatsächlich.
Hat den jemand? Jürgen? Nee. Okay. Das war auch ein Buch von Heinz Strunk und Heinz Strunk spielt selber die Hauptrolle. Oh. Ich fand ihn super. Und dann gibt es noch gerade... Na, ich komme aus dem Osten, man hört das ja auch so ein bisschen. Da gibt's bei uns einen absoluten Kultfilm. Es ist Go, Trabi, Go. Der ist absolut großartig und das müsste eigentlich für ganz Westdeutschland absolute Pflichtlektüre sein, weil Genau so war's.
Ich habe eine genau einzige so Szene von diesem Film ist bei mir hängen geblieben, und zwar dort, wo er im Westen ist, irgendwie das, weiß ich, das erste Mal oder was, und dann da auf eine Toilette geht und vor diesen Pissoirs steht, die von alleine spülen.
Und, ja, und dann und, immer so weggeht, weil er denkt, was ist jetzt los?
Ja, genau. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe von dem Film.
Ja, das ist so meine Ausschussliste, die es jetzt nicht in die Top 5 geschafft hat. Aber wie gesagt, das sind auch alles Filme, die sind eigentlich gut. Für das, was sie sein wollen, sind sie halt super.
Ich als Wessi kann sagen, ich habe beide Go Trabigo Teile schon gesehen, muss aber auch sagen, es ist echt lange her. Aber das war damals bei uns auch ein Thema, diese Filme. Die waren sehr erfolgreich. Aber ich komme gleich zu einem Film zu sprechen, der in so eine leicht ähnliche Kerbe geht.
Sehr gut.
Hast du denn auch noch Filme, die du vorwegschießen möchtest, die es nicht in deine Liste geschafft haben?
Ja, ich habe tatsächlich ein paar. Ich habe unter anderem, der ist sehr neu, der ist bei Prime Video zu sehen, die Komödie Brothers mit Peter Dinklage und Josh Brolin. Der hat so einen ganz herrlichen Off-Humor, den viele nicht so wirklich, der konnte nicht viele mit, was mit anfangen. Ich mochte den aber sehr. Ich muss auch sagen, ich fand auch bei Prime Video diesen Ricky Stanicky unglaublich lustig.
Das ist großartig.
Ich war aber auch total betrunken, als ich den gesehen habe mit einem Freund. Aber diese eine Szene, wenn William H. Macy so herausfindet, dass er leider die falsche Gestikulation anwendet, da lagen wir auf dem Boden vor Lachen. Deswegen dafür auf jeden Fall Liebe. Dann hatte ich noch überlegt, einen auch Kindheitsfilm von mir zu nehmen. Ein Film, der mich an die Emotionen rangebracht hat. Mit dem Mann, der einfach für Emotionen steht, nämlich Sylvester Stallone, Over the Top, ja. Vatererziehung mit Armdrücken, ja, das ist so.
Super, ja.
Ja. Und dann hatte ich noch.
Toxische Männlichkeit der Film.
Ah, super, super. Mutter liegt im Sterben, aber mir kann man jetzt Armdrücken, so. Großartig, großartig. Und dann hatte ich noch einen Film von Tommy Wirkola, Hänsel und Gretel Hexenjäger, den ich wirklich unglaublich unterhaltsam fand, den ich damals im Kino geguckt habe mit großer Freude. Und da ich leicht einen Film nennen werde, der in so eine ähnliche Richtung geht, habe ich den halt eben dann auch aussortiert.
Okay. Ja, ja, und Steven, du hast ja dann quasi die verlorene Liste.
Ja, das ist eigentlich total super, weil jetzt kann ich praktisch beides abarbeiten, komplett. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Also das ist ja hier praktisch Fanservice. Also ein Arnie-Film, der mir besonders am Herzen liegt, ist Twins, Zwillinge. Ich habe den letztens wieder gesehen und ich kann mich einfach nur darüber wegwerfen, wie herrlich blöd Arnie dieses gutgläubig Blöde spielt. Ich finde das super lustig und Danny DeVito macht sowieso immer Spaß. Ich glaube, jeder da draußen, der uns irgendwie 2-3 Mal gehört hat, der weiß, dass ich Schöne Bescherung als Weihnachtsfilm liebe. Ich weiß, dass auch manche Leute den halt nicht so spannend finden. Ich gucke ihn jedes Jahr und kann mich immer wieder wegschmeißen. Es ist einfach der beste Weihnachtsfilm ever und trotzdem von der Kritik eher so ein bisschen abgestraft. Natürlich die Ace Ventura Filme, da könnte man sich jetzt auch drüber streiten, ob es ein wirklicher Guilty Pleasure ist, aber eigentlich ist es schon halt Klamauk pur natürlich.
Ja, schon, ja.
Bloodsport, ja, also für mich schon einer der geilsten Martial Arts Filme ever. Wahrscheinlich aber auch, weil ich den als kleiner Bub gesehen habe und wenn ich den jetzt mir anschaue, sicherlich nicht mehr so begeistert bin über die eigentlichen Kampfszenen, weil so toll sind die ehrlich gesagt nicht. Aber es ist halt ein klassischer Van Damme. Der erste Werner-Film, Werner Beinhardt. Also ich finde, das ist wirklich schon, das geht schon in die richtige Richtung Guilty Pleasure. Damit verbinde ich auch viel aus der Kindheit. Ich weiß auch, wie ich zum ersten Mal das Fußballspiel gesehen habe und mich mit meinem Vater einfach totgelacht habe. Also wirklich, wir konnten einfach nicht mehr vor lachen. Super. Last Action Hero, noch ein Arnie. Dumm und Dümmer, ja, ist auch Klamauk. Wo der eine oder andere sagt, ist mir vielleicht eine Nummer zu herb. Roadhouse mit Patrick Swayze, super, also der alte natürlich. Ne? Und ich finde, das wäre wahrscheinlich mein Platz 1 geworden, wenn ich die Liste gemacht hätte, weil der Film wurde komplett von der Kritik abgestraft. Und ich saß damals im Kino und habe mich gefragt, warum, weil ich fand ihn einfach komplett geil. Sucker Punch.
Ja, der war schon cool. Den mochte ich auch.
Ich sag dazu bisher jetzt nichts.
Okay.
Ja, wir sind bei Guilty Pleasure. Genau das ist die Reaktion, die ich erwartet habe.
Ja, aber mal kurz gefragt, ich habe jetzt keine Top-Liste gemacht. Ich habe meine 5 Filme einfach so wie sie da waren, einfach so jetzt aufgeschrieben. Ich kann die gerne noch schnell sortieren, ja. Aber ansonsten würde ich einfach sie so runterbeten. Also es ist runterbeten.
Sortiere sie spontan.
Okay.
Ich habe jetzt auch gerade mal ganz kurz die Chronik bemüht und mal geguckt, was unsere Vorredner hatten. Die hatten jeder nur 3. Aber wir machen einfach 5. Weil wir es können. Und da ist auf jeden Fall, muss ich anmerken, dass ein Film dabei hätte ich auch natürlich genommen. Aber den hatte Mo. Deswegen ja, ist er schon weg. Armageddon ist auf jeden Fall ein Guilty Pleasure. Ja, der muss auf so eine Liste eigentlich drauf. Ist die Mutter aller Guilty Pleasures. Ja. Gut, ja. Dann würde ich sagen, wir lassen einfach mal den Gast den Vortritt und er haut einfach mal seinen ersten Film raus.
Okay, ich nenne einen Film, der gerade eben schon genannt worden ist. Nämlich, könnte mal bitte jemand Ja, Ja sagen?
Ja, ja, ja.
Was heißt hier Ja, Ja? Ja, Ja heißt Leck mich am Arsch. Mein erster Guilty Pleasure ist der von Steven gerade eben genannte Werner Beinhardt, Anfang der 90er. Oh, ich habe den als Kind auf VHS gehabt, also als Sicherungskopie. Und dieses Band war so durchgenudelt, aber nur bei den Trickfilmsequenzen natürlich. Und allein das Fußballspiel, ich kann euch nicht aufzählen, wie oft ich das gesehen habe. Ich konnte das als Kind auswendig mitsprechen. Und so... Ja, Sätze wie, ich schau mal in die Flasche, wie spät das ist, haben wir selbst eben bei uns, obwohl wir halt aus der rheinländischen Provinz kamen, haben wir das halt wirklich auf dem Schulhof nachgeplappert. Großartig. Und ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Film gut gealtert ist, aber ganz ehrlich, ich habe den letztens nochmal durch Zufall irgendwo zur Hälfte so ein bisschen aufgeschnappt. Der funktioniert immer noch super. Also das ist vielleicht auch ein bisschen nostalgisch verklärt. Ja, und sei mir ehrlich, animationstechnisch ist das auch nicht mehr das große Brett. Aber wenn der Röhrig da über seinen Hof da läuft und dann so Sachen sagt, so tut das Not, dass es hier so rumoxidiert, großartig. Also das wäre mein erster Pick, Werner Beinhardt. Und ich hatte sogar auf Vinyl den Soundtrack. Und ich weiß noch, wenn die erste Seite vorbei war, das letzte Lied auf Seite A, war dieses Röps-Konzert. Es gibt doch da im Film so einen Zusammenschnitt, wo einfach so ein Männerchor einfach nur einmal kurz alle röpsen. Und das war das Signal, du musst jetzt die Platte umdrehen.
Ja, okay, super, das ist super. Kreativ gelöst, ja. Ja, witzig, das ist so ein Kelch, der an mir vorübergegangen ist. Ich konnte mich nie besonders erwärmen für Werner. Das war sicherlich auch ein bisschen elterlich geprägt, weil die das halt einfach immer zu primitiv irgendwie fanden und deswegen lief das halt irgendwie nie.
Also meine Mutter hat das auch gehasst, tatsächlich. Die war, glaube ich, demjenigen, der die Videokassette angeschleppt hat, auch nicht besonders dankbar.
Ja, das stimmt schon. Und so ähnlich ist es bei mir auch mit den Simpsons. Ich habe Simpsons halt so gut wie nie so richtig geguckt, auch weil das meine Eltern einfach überhaupt nicht mochten. Also wie halt so Eltern manchmal dann so vor allen Dingen Väter so Arme verschränkt neben Sofa stehen und so, was ist das denn eine Scheiße? So ungefähr. Und dann hat man irgendwie ein kleines schlechtes Gewissen gehabt und dann habe ich das irgendwie alles nicht geguckt. Deswegen also, an mir vorbeigegangen, aber ich kenne es natürlich in Ausschnitten.
Ich habe es ja schon gesagt, eben, ich habe auch ein kleines Herzchen für diesen Film und muss auch sagen, dass ich den zweiten, der kam 99 raus, Werner Volles Röhr, den fand ich auch noch ganz lustig, ne, mit dem Würstchenblinker und dem Methyl und auch in der Zeit zurückreisen, weil sie so schnell fahren, dass sich die Zeit rückwärts dreht und so, völlig Banane. Aber danach wurde es dann wirklich ziemlich schlecht. Es gab ja noch, ich weiß gar nicht, wie viele Teile dann danach noch kamen, es gab irgendwie noch ein bisschen was und da war der Cage dann wirklich auch an mir vorübergegangen. Aber der erste, der wird weiterhin einen Platz bei mir im Herzen haben.
Ja, ich kann mir noch erinnern, dass wir irgendwann auch eine Version uns angefertigt haben, wo wir die ganzen Realfilmsequenzen immer rausgeschnitten haben. Das war dann so der heilige Gral.
Eine alternative Schnittfassung.
Genau.
Mo wäre jetzt glücklich. Da haben wir jemanden, der Fancuts gemacht hat. Oh, ich geh ab. Mensch. Steven, dein Fünfter.
Oh, ich darf jetzt ran. Und zwar starte ich mit der ersten Kategorie. Und zwar schlechte bzw. mittelgute Nicolas Cage-Filme. Also, ja. Das ist jetzt durchaus auch so ein, das zieht sich jetzt so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Es gibt noch zwei Schauspieler, die kommen und die für mich einfach jeden Film irgendwie einfach instant besser machen. Und Nicolas Cage ist natürlich einer davon. Der hat auch viel Grütze gemacht, aber selbst so Filme wie Willy's Wonderland oder Mom and Dad, auch die Ghost Rider Filme, die in sich ja schon irgendwie close waren, macht er besser. Duell der Magier, Knowing und auch die Vermächtnisfilme. Also das sind alles irgendwie so Filme, wo ich sage, also wenn Nicolas Cage nicht dabei gewesen wäre, weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt angemacht hätte. Und so ist das dann relativ häufig. Ich will nicht sagen, dass ich jeden von diesen schlechten und mittelguten Filmen von ihm gesehen habe, weil manchmal geht es dann halt auch einfach darum, worum geht's im Film. Aber gerade die ich jetzt genannt habe, er macht halt einfach die Filme immer besser. Es gibt für mich nur einen einzigen Film, den er nicht retten konnte, und das ist Jiu-Jitsu. Das ist wirklich die größte Kröte, die er jemals gemacht hat. Wenn man jetzt ehrlich ist, auch nur sehr, sehr wenig Screentime. Von daher kann man ihm das vielleicht gar nicht so anlasten. Aber die anderen, schlechte, mittelgute Nicolas Cage-Filme ist immer Guilty Pleasure. Immer.
Na, okay.
Ich werde dazu gleich noch was sagen, glaube ich. Nicht an deiner
Ah, okay. Das ist spannend. Du musst natürlich trotzdem, du musst exemplarisch einen auswählen. Das sieht sexier aus, weißt du, wenn du so bei Instagram so eine Fünferliste droppst, da kann ich nicht auf Platz 5 schreiben, mittelgute oder schlechte Nicolas Cage-Filme. Das ist einfach unsexy.
Ich glaube, es ist schwierig. Die Vermächtnisfilme sind schon fast wieder zu gut dafür.
Die sind gut, das sind gute Abenteuerfilme.
Ja, das sind schon eigentlich gute Blockbuster. Ne? Knowing, nee, ich nehme Mom and Dad, weil da macht der klassisches Nicolas Cage Overacting und deshalb ist das so guilty pleasure-ig.
Sehr schön. Bei mir. Ich habe unbewusst das gemacht, was du auch gemacht hast, aber nur einmal jetzt auf meinem Platz 5. Ich habe natürlich eine Kategorie. Weil ich werde oft genug dafür gescholten. Ich weiß es.
Oh, es was könnte denn jetzt kommen? Ich weiß überhaupt natürlich nicht.
Die mittelmäßig bis schlechten Romcoms. Natürlich. Ich habe aber witzigerweise trotzdem einfach jetzt nur die guten genommen, weil auch die mir halt auch wirklich nur gefallen. Weil die ganzen mittelmäßigen, die ich bloß so zum Frühstück gucke, damit so eine Berieselung stattfindet, die sind meistens wirklich halt schlecht. Da kann ich nicht sagen, es ist ein Guilty Pleasure. Aber es gibt natürlich auch gute, wo vielleicht auch viele sogar noch heimlich, vielleicht auch nicht öffentlich, aber heimlich sagen würden, ja, hast schon recht, sind schon gute. Exemplarisch würde ich da jetzt einfach mal sagen, Mitten ins Herz, der ist super. Mo mag den auch. Also es ist eine Rom-Com, die Mo mag. Mitten ins Herz mit Hugh Grant und Drew Barrymore.
Großartig. Ist das der diesen grandiosen Anfang hat, wo man dieses Musikvideo sieht, Pop Goes My Heart?
Richtig.
Das hatte ich jahrelang als Ohrwurm. Großartig.
Ja, das ist wirklich super. Wir bleiben bei Drew Barrymore mit Adam Sandler zusammen, der ja auch durchaus streitbar mindestens ist. 50 erste Dates, auch ein schöner Film. Wir haben auch einmal Lindsay Lohan, musste ich mit reinpacken, Ein Zwilling kommt selten allein, wo sie noch sehr, sehr jung war, quasi das doppelte Lotschen auf US getrimmt, auch ein Film, den man immer mal gucken kann. Dann in jüngster Vergangenheit gab es mal einen mit Rebel Wilson, Isn't It Romantic, den fand ich eigentlich ganz cool, und ich würde exemplarisch einfach mal auf diesen Platz stellen wollen, einen Film, den ich auch sehr oft gesehen habe, der eigentlich castingmäßig wirklich brillant besetzt ist, weil ich kann mir keinen größeren Chauvinisten vorstellen als Mel Gibson, der in Was Frauen Wollen mitspielt. Zusammen mit Helen Hunt nach Nancy Meyer Regie und Buch. Das kann man schon machen. Also die guten romantischen Komödien, die habe ich jetzt hier mal hingepackt. Ich habe mit Absicht nicht sowas genommen wie Notting Hill, weil das ist halt einfach wirklich gut und das mag einfach auch jeder, aber bei den anderen kann man sich durchaus Diskussionen stellen müssen.
Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. 50 erste Dates finde ich übrigens auch super. Also der gefällt mir sehr. Einer der wenigen Adam Sandler-Filme, der da schafft. Was Frauen wollen, ist so einer, den habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals komplett gesehen habe, aber das ist so einer, der mich irgendwie nie gecatcht hat. Ich weiß nicht, ob das bei Stu irgendwas in Wallung bringt.
Ich habe Was Frauen Wollen für einen Podcast vor 2 Jahren nochmal gesehen und ich hatte den schon als nicht so guten Erinnerung und auch jetzt bei der neuen Betrachtung hatte ich da wenig für mich gefunden, was mich überzeugen konnte. Und 50 erste Dates, ich fand den immer ganz nett, aber ich fand immer den anderen Sandler Drew Barrymore Film immer ein bisschen geiler, nur Urlaubsreif heißt der in Deutschland. Den fand ich irgendwie immer ganz, ganz, ein bisschen eine Spur witziger, würde ich vielleicht sagen. Aber an und für sich sind das beides Filme, die in dieser Rom-Com-Blase oder in der Komödienblase von Adam Sandler doch eher eine bessere Position haben als etwa The Ridiculous Six oder wie die Filme heißen.
Ja. Aber Urlaubsreif sagt mir gar nichts. Ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen.
Berg! Dann kannst du mal direkt für nächsten Sonntag auf der Liste nehmen.
Ja.
Ja. Du.
Ja, schön.
Was hast du?
Ich bin gerade ein bisschen baff, weil Steven irgendwie ganz viel irgendwie vorwegnimmt, was ich auf der Liste habe. Ich habe einen Nicolas Cage Film, nämlich jetzt, den ich schon dreimal gesehen habe, nicht weil ich es unbedingt wollte, sondern halt so Filmabende. Und ich habe ihn einmal freiwillig geguckt, weil ich kam aus einer Vorführung von diesem Horrorfilm Five Nights at Freddy's und fand den einfach nur lahm, einfach nur wirklich unglaublich lahm und dachte mir, du kannst doch sowas, eine Prämisse nicht so vergeuden und hab mir dann einfach nochmal Willy's Wonderland angeguckt, aka Nicolas Cage kämpft gegen Animatronics und ja, der Film ist einfach saudumm. Ja, der hat keine richtige Story. Ja, Nicolas Cage redet nicht. Ja, es geht eigentlich nur darum, dass der Hausmeister Energy Drinks trinkt und halt Animatronics verprügelt. Aber ganz ehrlich, manchmal hat man so Tage, da braucht man eben genau das. Und ich fand Willy's Wonderland wirklich immer grundehrlich. Der tut nicht so, als ob er was anderes ist, als das, was er ist. Und halt eben sau unterhaltsam. Und Willy's Wonderland, ganz ehrlich, geil. Ich habe mit dem einfach Spaß.
Das gehe ich absolut mit. Ich hatte auch mit dem Spaß. Und einfach, dass Nicolas Cage wirklich kein Wort sagt, das ist einfach großartig. Und auch das mit den Energy Drinks ist, glaube ich, einfach auch so dieses Pendant zu hier Shoot 'em Up mit den Karotten, oder?
Ja, ja. Vor allem auch so schön, weißt du, so mitten im Kampf die Uhr piept so, oh fuck, Energy Drink. Und dann wird das Final Girl einfach stehen gelassen mit dem Monster und der geht mal eben kurz Energy Drinks holen. Das ist großartig. So bei ja, also erzählt, glaube ich, auch.
Beim ersten Schauen des Films war ich danach tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Er ist damals bei mir nicht so gut weggekommen, als ich den danach in der Folge besprochen habe. Aber Nicolas Cage ist halt einfach großartig. Also ja. Wie ich es ja vorhin gesagt habe, er macht halt einfach fast jeden Film, in dem er mitspielt, einfach deutlich besser. Und ich kann mir sogar vorstellen, nachdem ich jetzt weiß, was mich dort erwartet, dass ich den, wenn ich ihn nochmal schauen würde, noch mehr Spaß haben würde. Also von daher, sehr guter Pick.
Ja, ich meine, irgendwie haben wir es ja heute, ne? Wir sind auf einer Wellenlinie gerade so ein bisschen. Ich bin gespannt, was noch kommt.
Vor allem, weil wir teilweise mit bestimmten Filmen doch sehr weit auseinander liegen. Also ich erinnere mich noch, als ich bei Movie Pilot bei dir immer mal so ein bisschen gesneakt habe und dann immer so dachte, was sind das denn für Bewertungen? aber heute, mal gucken, vielleicht nehme ich dir ja wieder was vorweg. Das wäre ja was.
Ich bin gespannt. Also ich habe hier noch was auf der Liste. Also es bleibt spannend.
Ja, also ich habe jetzt wieder eine Kategorie Schauspieler. Berg kann ich damit nicht abholen, aber es ist halt, das weiß ich seit gar nicht allzu langer Zeit, habe ich einen Artikel gelesen, gemessen daran, wie viel seine Filme eingespielt haben, ist das der erfolgreichste Schauspieler aller Zeiten. Wer könnte das denn sein, Berg? Oder fragen wir erstmal Stu, vielleicht weiß es Berg schon.
Also, ich würde schätzen, entweder Harrison Ford oder Samuel L. Jackson. Ich kann sein, dass Samuel L. Jackson Harrison Ford mittlerweile überrundet hat, weil Samuel L. Jackson, der ist in Marvel, der ist in Star Wars, der war bei Stirb langsam mit dabei, der war jetzt auch sogar bei Saw. Samuel L. Jackson hat, glaube ich, mittlerweile jedes Franchise einmal durchgenommen, außer Harry Potter. Und Harrison Ford hat aber vor allem Star Wars schon seit ewigen Zeiten, Indiana Jones. Und ich meine mal, gehört zu haben, dass sie sich so ein kleines Duell liefern. Also Harrison Ford oder Samuel Jackson. Ich glaube aber einfach durch die reine Masse von Filmen könnte ich mir vorstellen, dass Samuel Jackson mittlerweile Harrison Ford einen Müh überholt hat.
Samuel Jackson ist,
Randnotiz, kurz, Harry Potter, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, das stimmt.
Es wird ja fröhlich in diesem Universum rumgedreht. Was das für eine Katastrophe wird, werden wir vielleicht nächstes Jahr sehen, aber ich kann nicht ausschließen, dass dann irgendwann dort Samuel L. Jackson um die Ecke kommt.
Also ganz kurz zur Einordnung, Samuel L. Jackson ist auf Platz 3.
Okay.
Ich habe tatsächlich, du hast das super erklärt mit Samuel L. Jackson und wo ich es dann gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja klar, also der hat einfach durch die Masse und auch durch die Franchises, wo er dabei war, hat er dort oben natürlich viel eingespielt. Platz 2 ist ähnlich, aber der war für mich deutlich überraschender und Platz 1, na gut, okay, das ist halt Berg, wer könnte das sein?
Ich habe keine Ahnung.
Ist keine Ahnung.
Ich bin leer.
The Rock. Seine Filme haben 15 Milliarden eingespielt. Und damit ist er vor Samuel L. Jackson, der hat irgendwas mit 14, sonst was. Und noch ein Tipp für Platz 2, irgendeiner?
Dann nehme ich Vin Diesel.
Nee, nicht Vin Diesel, nein. Ich glaube, Ryan Reynolds dürfte noch ein bisschen entfernt sein. Obwohl, ja. Hm. Es ist tatsächlich Gary Oldman.
Ja, okay, der hat, wenn man überlegt, was der alles auch gemacht hat, ne, der war auch echt bei vielen Sachen dabei. Batman, Harry Potter.
Ja. Ne, also ich glaube, es waren vor allem die Harry Potter-Filme dann und auch die Batman-Filme. Also hast du, glaube ich, die beiden größten Zugpferde schon genannt. Und er ist ja generell ein sehr beliebter Schauspieler. Okay, kurzer Exkurs also zu den erfolgreichsten Schauspielern gemessen am Einspielergebnis der Filme. Aber ich habe ein kleines Herz für The Rock. Ist auch nicht so, dass ich immer direkt in jeden Film laufe, wenn ein neuer rauskommt. Mhm. Aber es gibt sehr viele Filme, die objektiv gesehen vielleicht mittelmäßige Blockbuster sind, aber die mir einfach gefallen. Und das liegt auch oft an ihm. Also das beginnt mit Welcome to the Jungle. Den kann ich immer wieder schauen, ja. Mhm. Rampage fand ich überraschend gut, ja. Wenn er in einem Fast and Furious Teil dabei ist, macht er den auch nochmal ein bisschen besser in Tüdelchen, weil Fast and Furious ist wirklich der Inbegriff des Guilty Pleasures für mich und ja auch mittlerweile für Berg so ein bisschen.
Absolut.
Ich finde Skyscraper halt super, wäre mit einem anderen Schauspieler vielleicht nur halb so interessant gewesen, vor allem wenn es kein Bekannter gewesen wäre. Oder halt auch so eine mittelmäßigen Action-Klopper wie Faster oder Walking Tall. Also The Rock, der zieht mich schon bei vielen Sachen und deshalb ist das auch so ein kleines Guilty Pleasure für mich.
Es ist ja, mit denen kannst du mich halt jagen. Ich finde den halt, wenn ich den schon sehe, ist es bei mir so.
Also
bei Red One konnte ich ihn ganz gut ertragen.
Ja, ich fand Red One auch also nicht so verkehrt, aber ich muss auch sagen, so mittlerweile denke ich mir, okay, du hast so deine Nische gefunden, aber trau dich mal was. Und ich bin jetzt gespannt, weil ja dieses Jahr dieser Smashing Machine kommen soll vom Regisseur von Uncut Gems, wo er halt eben so einen MMA-Kämpfer spielt, also wirklich auch von A24 produziert und ein etwas kleinerer Film, ein Drama mit Emily Blunt auch in der Nebenrolle. Und da hoffe ich mal, dass er ein bisschen mal was zeigen kann, weil The Rock, wie ihn die Fans natürlich immer noch nennen, ist halt eine Charisma-Bombe. Den kannst du eigentlich überall hinstellen und der hat einfach die Ausstrahlung. Aber in den letzten paar Jahren dachte ich mir auch so, oh, es ist auch irgendwann genug. Also hier Red Notice war einfach so ein Nicht-Film, ohne irgendwas, außer Greenscreen. Und auch die ganzen anderen Projekte, die er so in letzter Zeit gespielt hat, die kamen bei mir nicht so richtig an. Also ich habe auch einen Softspot für Rampage, der nicht auf meiner Liste steht, aber den mochte ich auch, obwohl ich eigentlich dachte, ich finde den furchtbar, aber ich war echt überrascht, wie unterhaltsam ich den fand. Und auch Scorpion King, das war auch so ein Jugendfilm von mir. Aber in letzter Zeit muss ich echt sagen, Dwayne, ja, du bist ein toller Typ, aber bitte, bitte mach mal was anderes. Sei mal wieder Schauspieler und weniger Geschäftsmann.
Ja, Dwayne Johnson, ja. Hm. Also, ich hatte auch mal einen Film geguckt, wo ich mir dachte, na gut, er spielt zwar mit, aber das wird schon ein stabiler Abenteuerfilm. Jungle Cruise, furchtbar. Absolut furchtbar.
Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ich finde es halt interessant, dass du zum Beispiel hier gerade Red One nennst, wo ich danach so dachte, dem Film hat er jetzt nicht sonderlich viel hinzugefügt. Also das ist so eher
nicht. Ich habe ja gesagt, ich konnte ihn ertragen in dem Film.
Aber vielleicht liegt's genau da dran, weil er halt nicht so eine Präsenz hatte wie in den anderen Filmen, weil du die ja nicht so magst.
Das mag sein, ja. Ja, welcher steht denn exemplarisch bei dir auf Platz 4?
Ach so, jetzt, ach du je. Rampage.
Rampage, okay. Bei mir Platz Nummer 4, ein Film, der so oft gescholten wird und er hat zwar auch seine Fanbase, das muss man sagen, aber er wird immer irgendwie genannt als das schwarze Schaf in dieser Filmreihe und es gibt über die Hauptfigur viele, viele Filme in unterschiedlichen Filmuniversen, aber ich mochte Sam Raimi's Spider-Man 3, ich mag den, der ist einfach cool. Weil klar, Tobey Maguire ist quasi der Spider-Man unserer Generation. Ich mag den einfach, der hat einfach einen guten Spider-Man gegeben, auch wenn ich tatsächlich Spider-Man 1 nicht mehr gucken kann. Der lief mal im Fernsehen und ich war erschrocken, wie unglaublich schlecht der aussieht. Das ist Wahnsinn. Da gibt's eine Szene, wo er vom Goblin betäubt wird und dann verschleppt er ihn auf so ein Dach, um ihn dann auf seine Seite zu ziehen und so einen Dialog mit ihm zu führen. Und das sieht so nach Bretterkulisse aus und dann dieses dumme Goblin-Kostüm sieht halt scheiße aus, weil du hörst diese Stimme, die noch so leicht verstellt ist und du siehst aber keinen Mund sich bewegen. Das macht das alles super lächerlich. Mhm. Also der Film sieht wirklich furchtbar aus. Aber Spider-Man 2 sowieso großartig hier mit Alfred Molina als Doc Octopus und so. Geiler Film. Mhm. Und ich mochte auch den dritten. Und ich finde, der dritte hat halt einfach auch die beste Venom-Darstellung, die wir filmisch bisher bekommen haben. Weil die mit Tom Hardy, die kann ich halt einfach nicht ab. Und mir hat das aber Spaß gemacht. Ich mochte auch das Cheesige, so mit dem Sandman irgendwie ganz witzig. Und auch, dass dann James Franco dann nochmal so seine Goblin-Nummer macht und so. Ich mochte das irgendwie alles. Und dann alles noch mit diesem schwarzen Anzug dazu. Mir macht der Spaß. Und Bryce Dallas Howard, jetzt kriegt Mo schon wieder Wut. Der mag die gar nicht. Aber ist einfach auch eine tolle Gwen Stacy. Fand ich super.
Ich finde, halt, der ist so vollgestopft.
Ja, das war einer der Filme, der damit angefangen hat, halt so viele Charaktere in einen Film zu stopfen. Mhm. Also ne, vorher hat man sich halt irgendwie generell bei Filmen dieser Art so ein bisschen mehr darauf konzentriert, dass man halt einen Gegner hatte und hier waren dann halt irgendwie drei drin und man hat dem Film angemerkt, dass ihm das nicht gut getan hat. Und da sind ja auch schon andere Filme danach dann dran gescheitert oder zumindest schlechter geworden, als sie es vielleicht gewesen wären, wenn sie sich auf einen Gegner konzentriert hätten. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich auch eins und zwei absolute Lieblingsfilme von mir. Ich finde auch den ersten kann man sich schwer nur noch heutzutage angucken. Es gibt noch diese Szene, wo er durch die Schlucht sich schwingt mit Mary Jane im Arm und das sieht halt aus, als wenn eine Puppe einfach irgendwie da an eine Liane gebunden worden wäre und da hätten sie einmal so durchs Studio geschwungen. Also ganz grausam. Und ich habe den dritten Film aber tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen und das war damals, als er rauskam und seitdem nie wieder. Deswegen, ich fand den damals nicht so gut wie die anderen und müsste den vielleicht nochmal schauen und einfach mal gucken, was der mit mir macht.
Ja, ich fand den immer irgendwie gut.
Ich finde es halt in der Hinsicht schade. Ich fand den auch eher enttäuschend, als ich ihn jetzt wieder geguckt habe. Ich glaube, vor ein paar Jahren, drei, vier Jahren, habe ich ihn nochmal nochmal aufgefrischt. Ich fand es in der Hinsicht aber unglaublich schade, weil ich liebe die Sequenz, wenn Thomas Hayden Church zum Sandman wird, weil die so unglaublich traurig auch ist, wenn er so langsam versteht, was mit ihm los ist. Und da hätte ich Venom, glaube ich, gar nicht gebraucht. Ich meine, Venom ist halt schon wichtig für die Beziehung zwischen Peter Parker und Harry, wie heißt der, Osborn. Aber dann hast du halt noch diesen Eddie Brock da mit drin und du hast es schon gesagt, Gwen Stacy. Das war mir echt zu vollgepackt. Das ist echt schade, weil ich glaube so, es hätte ausgereicht einfach Peter Parker Sandman. Das ist ein richtig schönen Film gehabt, der vielleicht auch ähnliche Beats gehabt hätte wie der zweite Teil, der eher für mich immer noch einer der besten Comic-Horror-Filme aller Zeiten ist, neben dem zweiten Hellboy. Aber es ist, also Spider-Man 3 ist kein schlechter Film, ganz und gar nicht. Ich finde es auch ein bisschen schade oder ein bisschen nervig, wie oft er auch immer ranhalten muss, weil es halt eben diese bekannte Tanzsequenz gibt mit Tobey Maguire als Emo-Peter Parker. Das ist, finde ich, mir ein bisschen unfair. Aber ich muss auch sagen, für mich in der Trilogie ist es schon ganz klar der schwächste Teil. Kein schlechter Film, aber halt der schwächste Teil dieser doch ansonsten recht starken Trilogie.
Und deswegen ja auch prädestiniert dafür, hier ein Guilty Pleasure zu sein.
Ja. Da sagst du was, aber mit dieser Tanzszene als Emo Peter Parker, weil da, ich fand das so cool damals und auch den Look, dass ich halt gesagt habe, okay, die Frisur will ich jetzt auch haben und dann habe ich das umgesetzt. Das war super.
Berg als Emo Peter Parker, super.
Ja, ja, richtig cool. Dann du, Platz Nummer 3.
Ja, okay, es ist gruselig gerade. Es ist wirklich sehr gruselig, denn ich habe einen Film mit Dwayne Johnson.
Super.
Den ich tatsächlich vor mal ein paar Wochen nochmal nachgeholt habe, einfach weil er bei Prime plötzlich für 0 Euro halt verfügbar war. Und es ist Walking Tall. Ein Remake tatsächlich. Und kurz zur Handlung, Dwayne Johnson ist ein guter Typ, der in seine alte Heimatstadt zurückkommt. Und da sind jetzt aber böse Typen und das mag Dwayne Johnson nicht. Und dann mischen die bösen Typen den guten Typen auf, dann erholt er sich und dann mischt der gute Typ als Sheriff die bösen Typen auf. Und der Film ist nach 75 Minuten zu Ende und ich mag das.
Also perfekter kann man die Synopsis eigentlich nicht schnüren, würde ich sagen.
Ja.
Nee, und Mo würde jetzt sagen, das ist ein Film aus der Kategorie Ruckzuck ist die Fresse dick.
Ja. Also, aber auch, der hatte was schön Handgemachtes. Also, das ist auch nicht groß. Da gibt's keine großen Schießereien so richtig, keine großen Explosionen. Da ist einfach ein Mann mit seinem Vierkantholz und dann geht der ins Casino und das war's. Und dann wird er ein bisschen geprügelt und ein bisschen gerangelt und gut ist. Es ist wirklich schön. Und dann hast du Johnny Knoxville als wirklich gut funktionierende Comic Relief und diese Familiendynamik zwischen, also wie ich sagte ja schon, Dwayne Johnson kommt halt nach langer Zeit nach Hause, ich glaube, er war im Krieg oder so, keine Ahnung, wen interessiert's. Und diese Familiendynamik ist irgendwie so herzlich. Das ist zwar komplett Klischee und Stereotyp und irgendwie auch ziemlich billig, aber es funktioniert halt. Und das Allerallerschönste ist halt wirklich nicht, ich glaube, 70 Minuten, dann kommt der Abspann. Und du hast nicht das Gefühl, dass da irgendwas liegen gelassen worden ist, gar nicht. Der ist einfach sehr, sehr kompakt inszeniert. Das gefällt mir.
Stabil. Ja.
Also ich bin gerade auch ein bisschen schockiert, dass ich hier praktisch alle Filme vorwegnehme. Es ist nicht abgesprochen da draußen. Nicht, dass ihr denkt, das ist hier inszeniert oder so. Das ist tatsächlich alles gerade purer Zufall. Sehr lustig. Mal gucken, ob ich so weitermache.
Ja, ein paar Überschneidungen können wir doch noch bringen. Also das finde ich schon ganz gut.
Mal gucken. Aber ich fand den auch großartig. Ich habe den auch nur einmal gesehen. Ich hatte damals total meinen Spaß. Und jetzt, wo du praktisch diese wirklich grandiose Synopsis nochmal gebracht hast, habe ich fast Bock, den direkt nochmal zu schauen.
Gibt's, glaube ich, echt auf Prime Video gerade. Und
sehr gut.
Macht jeden Abend ein bisschen schöner.
Na dann, Steven.
Steven, Schauspieler Nummer 3 und Berg wird mir sofort zustimmen. Und zwar Marky Mark macht einfach jeden Film besser. Und er hat wirklich er hat viele gute Filme auch gemacht. Er hat auch schon gezeigt, dass er schon ein gewisses Schauspiel auch drauf hat. Aber er hat halt auch, also selbst ein Transformers macht er halt besser, was eigentlich Schrottfilme sind, für mich, ja. Auch wenn er den Film insgesamt nicht retten konnte, ja, The Happening und Uncharted. Uncharted ist für mich auch so ein Film, der mich auf hohem Niveau enttäuscht hat, aber trotzdem Spaß gemacht hat. Also ich habe mir als Uncharted-Film was anderes gewünscht. Der hat schon versucht, die Essenz irgendwie einzufangen, aber ich fand halt trotzdem, dass er einen guten Sully abgegeben hat und da halt sofort seine Chemie und auch seinen Charme und seine Präsenz einfließen lassen konnte. Und deshalb ist der Mark einer, der jeden Film für mich eigentlich besser macht. Also
ja, es ist auch eine Maschine. Ich stell mir so vor, in meiner Traumvorstellung, das ist so ein Typ, wenn du Regisseur bist und du hast den engagiert für deinen Film. Und du bist dir nicht so ganz sicher und sagst, ja, irgendwie ist das Drehbuch noch nicht ausgereift und irgendwie haut das alles noch nicht so hin, hoffentlich wird's gut, ich weiß es nicht. Und dann kommt er so rein am ersten Drehtag und klärt die Situation und du fühlst dich einfach geborgen wie im Mutterleib. Ich glaube, ungefähr so muss ich das anfühlen. So stelle ich mir das vor zumindest.
Ich weiß nicht, ob das ein bisschen verklärt romantisch verklärt ist, aber auf jeden Fall eine interessante Vorstellung.
Da wäre ich halt immer so eine wahnsinnige Souveränität aus irgendwie.
Ja, das stimmt.
Ja, also zum einen, er spielt halt in einer meiner Lieblingskomödien mit, nämlich die etwas anderen Cops. Den liebe ich wirklich innig. Das ist auch kein Guilty Pleasure, das ist einfach nur ein großartiger Film. Aber mein Problem in letzter Zeit mit Mark Wahlberg, der dreht so viele Filme, die so furchtbar egal sind. Kleine Anekdote dazu, letztes Jahr kam dieser Netflix-Film mit Halle Berry und ihm raus. Den habe ich am Morgen angeguckt und am Abend lag ich mit meinem Tablet im Bett, bin auf Netflix gegangen, dachte, da zum Einschlafen gucke ich mir da irgendwas an, guck auf so eine Kachel, ach, das sieht interessant aus, klick drauf und ich habe 3 Minuten gebraucht, um zu registrieren, dass ich diesen Film für 8 Stunden schon mal gesehen habe. Und diese Art von Film macht halt Mark Wahlberg gefühlt im Minutentakt. Ich kann aber so viel sagen, ich habe jetzt den neuen Film mit ihm schon gesehen, wo Mel Gibson Regie führt, Flight Risk. Und da macht er ein bisschen was anderes. Also da, ich möchte nicht sagen, dass er da aus der Komfortzone komplett rausgeht, aber alleine, weil er da eine Halbglatze halt trägt, wirkt es ein bisschen frischer als das, was er in den letzten 2 Jahren abgeliefert hat.
Immerhin. Mhm. Ja, der hatte auch wirklich, wirklich schlimme Filme. Also The Happening gehört, ich würde sagen, schon in die Top 10 der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Da, das möchte ich schon betonen. Der ist schon scheiße und ich habe auch gehasst. Ich habe den in der Sneak damals seinerzeit gesehen. Pain and Gain fand ich auch ganz furchtbar. Oh, den, also das sind so die 2 halt großen schlechten Filme. Ja. Ich weiß, den mochten viele irgendwie. Ja. Aber das ist auch ein bisschen toxische Männlichkeit, der Film.
Ich fand die Deepwater Horizon, da kann man vielleicht gar nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Da könnte man höchstens sagen, je nachdem, wie der halt die Thematik ausgeleuchtet hat, ist er vielleicht angreifbar. Aber so als Actionfilm fand ich den ziemlich geil.
Ja.
Ja, der hat
Boston Spock gemacht. Fand ich auch stark.
Ja, aber auch gut. Schönchen. Welcher findet dann statt? Auf deiner Liste?
Uncharted. Uncharted ist ein guter Pick dafür.
Aber bei Uncharted, also ich bin da voll bei dir, ich fand den auch gar nicht mal so verkehrt. Aber ich denke mir halt auch, was hätten sie denn tun sollen? Denn man vergisst halt immer oft, dass zwischen Videospiel und Film eine Diskrepanz ist. Weil im Videospiel läufst du als Nathan Drake halt rum und bist halt ein Serienkiller. Ich meine, wie viele Leute erschießt du da in einem Spiel? 500 Leute vielleicht?
Wirklich wahnsinnig viele, ja.
Das kannst du im Film, glaube ich, nicht darstellen, ohne eine FSK 18 zu bekommen.
Ja, da hast du natürlich recht, aber man kann ja durchaus diese Massenmordambitionen rauslassen und trotzdem diesen cineastischen Aspekt des Spiels, also das Spiel ist ja schon eigentlich ein gespielter Film. Ja. Ne, und da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Ich meine, es waren ja teilweise Ansätze da, wie zum Beispiel da am Anfang mit dem Flugzeug, wo er da von einem Gepäckstück zum nächsten da fällt. Das hat ja schon Uncharted-Anleihen gehabt und auch mit dem Schiff zum Schluss. Das war ja völlig Banane. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir noch mehr gewünscht einfach. Noch mehr over the top.
Ich verstehe das, weil also für mich einer der magischsten Game-Momente meines Lebens war Uncharted 2, wenn das Spiel halt anfängt und diese ganze Sequenz mit dem umgedrehten Bus und ich dachte mir so, das musst du ins Kino bringen eigentlich. Das ist mehr Film als Videospiel und da gebe ich dir recht, das haben sie mit dem ersten Uncharted-Film nicht wirklich hinbekommen. Aber er war auch nicht schlecht, gebe ich dir auch recht. Das ist ja gruselig, wie einig wir uns teilweise sind.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Zu viel Harmonie hier. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was durchwirbeln später.
Weißt du, bei 7 ist es vielleicht eher so das Ding, es war halt nicht Nathan Fillion. So.
Kennt ihr den Fanfilm mit Nathan Fillion?
Und ja, der ist super.
Ja. So, jetzt kommen wir zum Auflösen des wirklich elendlangen Cliffhangers, der bis auf unsere Filmpitch Folge zurückgeht, denn es war ja so, jeder von uns hat ja 3 Filme vorbereitet für den Fall, dass er in die Endrunde kommt, wo er sich eine Fortsetzung zu einem bestehenden Film ausgedacht hat. Und da ich ja nicht so auf Gegenliebe gestoßen bin mit meinen Vorschlägen, bin ich nicht in die Endrunde gekommen und hatte quasi noch einen Filmpitch über und ich habe niemals aufgelöst seither, welcher das war. Und es ist die Fortsetzung zu dem Film, den ich jetzt auf meinem Platz Nummer 3 habe. Und ich kann auch sagen, es ist auf jeden Fall der IMDb-mäßig schlechteste Film, den ich heute dabei habe. Der hat dort eine sagenhafte 3,7.
Es ist
Spice World.
World. Ich glaube, da wärst du aber auch mit einem Pitch zur Fortsetzung bei uns nicht gelandet, ey.
Dafür brennst du in der Hölle.
Nee, wirklich nicht. Spice World habe ich als Kind irgendwie unglaublich gerne gesehen. Ich mochte auch die Musik einfach gerne, fand das cool. Und der Film ist wirklich trashig. Der ist unterster Klamauk der ersten Güteklasse. Kein Mensch weiß, wie sich Meatloaf oder Roger Moore in diesen Film verirrt haben. Also das sind wirklich Verbrechen an der Menschlichkeit. Und dass die halt nicht schauspielern können, macht den Film halt auch zum Horrorfilm. Weil das ist halt wirklich schlimm und gruselig. Aber ich finde, in seiner ganzen Spleenigkeit hat er trotzdem irgendwie ein Herz für sein Anliegen, nämlich irgendwie einfach diese fünf Mädchen, die ganz England zu der Zeit einfach geliebt hat, in einen Film zu packen. Egal, was rundherum passiert, die Leute werden das schon mögen. Und viele mochten das auch, aber er ist natürlich auch wahnsinnig abgestraft worden. Und meine Fortsetzung setzte da an, denn es gibt ja in den Filmen auch so eine Verschwörung, wie sie versuchen, die Mädchen noch weiter zu vermarkten und einen Film mit ihnen zu produzieren. Und da ging es halt um irgendwie so fünf Geheimagentinnen, die so verschiedene Fähigkeiten haben. Ganz ähnlich zu Kill Bill irgendwie, muss man auch sagen. Und ich habe das dann quasi auch als Fortsetzung so verpackt. Das war so mein Ansatz. Aber insgesamt, Spice World, glaube ich, wirklich ein Film, da sollte man nicht hausieren gehen mit, dass man ihn gut findet.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich muss auch gestehen, dass ich ihn nie gesehen habe. Also eigentlich darf ich mir gar kein Urteil darüber bilden. Aber du kannst mit denen auch einfach mit absolut nichts schmackhaft machen.
Ja, also ich habe ihn damals gesehen, als er auf Videokassette rausgekommen ist, und ich musste ihn einfach hassen, weil ich einfach in dem Alter war, da musstest du das hassen. Als Junge, das ging nicht anders, man hatte Verpflichtungen damals. Ich glaube aber, dass der... Ich fand ihn nicht gut. Ich glaube, ich werde ihn auch nie gut finden. Aber wenn man mal guckt, die Beatles haben ja auch solche Filme gedreht und die gelten heute als Klassiker. Also so dieses Hihi Hilfe, wie er in Deutschland heißt, und Spice World, die teilen sich schon so die gleiche DNA. Also ich sage nicht, dass das gute Filme sind, aber es sind halt, glaube ich, sehr interessante Zeitgeist-Dokumente. Ich glaube, wenn du Spice World siehst, dann hast du einen guten Eindruck davon, wie die 90er so ein bisschen waren. Und von daher möchte ich den Film jetzt dann nicht verteufeln. Ich möchte ihn weder nochmal sehen, aber ich möchte ihn jetzt auch nicht auf den Scheiterhaufen werfen.
Ja. Und es gibt auch einen ganz interessanten, kann ich mich noch erinnern, einen ganz interessanten Meta-Gag, der irgendwie so gefühlt schon seiner Zeit voraus war. Da gab es doch diese Szene, wo die am Ende so eine riesen Verfolgungsjagd haben und so. Das ist, weil die ja auch in dem Film versuchen, die ja irgendwie so eine Dokumentation zu drehen und überlegen sich dann, ja, wie kann man das machen, dass das dann richtig geil wird für die Leute und so. Und dann sagt einer, ja, und am Ende fahren die alle in einem Doppeldeckerbus und springen über die London Bridge. Und dann kommt es halt zu der Szene und dann sagt, ja, nee, aber beim Pitchen stampfen die Idee ein aus Budgetgründen, und im Film selber ist halt auch, wenn diese Stelle kommt, dann halt so eine ganz schlechte Stop-Motion-Animation, wenn das passiert. Also das war schon ein ganz guter Meta-Gag, der zu seiner Zeit halt nicht so oft in Filmen vorkam, und deswegen kann man schon wieder sagen, ja, kreativ waren sie schon.
Ja, Berg, du kannst das nicht mehr retten, es tut mir leid. Das ist
ja wirklich, okay.
Ja.
Dann mach ganz schnell weiter, du.
Okay, wir feiern eine Premiere. Ich komme jetzt zu einem Film, den hat Steven noch nicht vorausgesagt.
Also, Halleluja.
Nostradamus ist hiermit abgegangen. Ja, ich habe gerade eben ja schon Hänsel und Gretel Hexenjäger erwähnt, und der Film, der bei mir auf Platz 2 ist, ist ähnlicher Couleur, und zwar Abraham Lincoln Vampirjäger. Ein Film über, haltet euch fest, Abraham Lincoln, der Vampire jagt.
Krass.
Mit einer Axt, und der Film ist, er ist halt dumm, aber er ist auf so eine charmante Art und Weise dumm. Und der hat halt Szenen, du siehst, diese Szenen sind halt wirklich auch schlecht getrickst, schon damals schon, aber da sind halt trotzdem tolle Ideen drin. Zum Beispiel Abraham Lincoln kämpft in einer Stampede aus Wildpferden gegen einen Vampir, und der Vampir greift sich ein Wildpferd und schmeißt das einfach auf Abraham Lincoln, und der weicht aus, und dann gibt es noch brennende Züge. Es ist einfach ein großer, großer Spaß. Total weird, total bescheuert, aber unglaublich unterhaltsam. Ich habe den damals im Kino geguckt mit Freunden, und das war so ein Moment, wir kamen aus dem Kino raus, um mich herum alle so, was für eine Scheiße. Und ich strahlte über beide Backen und dachte mir, was für ein schöner Spaß. Das war ja, Abraham Lincoln, Vampirjäger.
Der Filmtitel ist schon wahnsinnig gut. Ich habe den nie gesehen. Sollte ich vielleicht mal tun.
Also ich will nicht garantieren, dass er dir gefällt.
Ich habe ihn tatsächlich auch nie gesehen. Ich irgendwann, vor gar nicht... Na doch, es ist schon ein bisschen länger her, aber es war zumindest einige Zeit, nachdem der im Kino war, habe ich den... irgendwo mal angemacht und ein Stück gesehen, und ich weiß nicht mehr, was passiert ist, ob mir irgendwas dazwischen gekommen ist oder so. Es lag nicht am Film. Ich wollte den schon gucken, aber habe dann wieder ausgemacht und seitdem mich nie wieder rangetraut, wobei ich sagen muss, ich glaube, das ist auch so eine Art Film, die bei mir zum Guilty Pleasure avancieren könnte. Also von daher, ich habe den Film zwar nicht vorhergesagt, aber ich glaube, auch hier spielen wir zusammen in einer Gefühlsliga.
Ja. Ja, ich merke das. Wir machen ein Remake, Olaf Scholz Spice Girls Jäger.
Hey. Ja, ich also habe Olaf Jäger gesehen, der soll das mal lieber lassen mit den Filmen machen. Nein. Steven.
Ich schon wieder.
Ja.
So, nachdem ich jetzt drei Schauspieler am Start hatte, wechsle ich so ein bisschen die Persona. Und zwar gehe ich jetzt in Richtung Regie und ich habe schon einen Film vom besagten Regisseur genannt. Und es sind natürlich die schlechten M. Night Shyamalan Shubalabala Sham Dam Dam Ding Dong Filme. Ja. Also im Grunde genommen alles nach Science. Ja. Weil er hat seitdem nie wieder ähnlich gute Filme gemacht. Da war immer mal was dazwischen, was dann auch mal wieder gut war. Dann wurde es wieder ein bisschen schlechter. Aber The Sixth Sense, Unbreakable, Science und The Village fand ich auch noch ziemlich gut. Und dann kam eigentlich fast nur noch Schrott. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ein Film von ihm kam, hat mich das auf eine bestimmte Art und Weise angefixt. Und man wollte ja auch immer irgendwie wissen, wie ist denn nun wieder der Twist? Und er versucht es doch wieder und schafft das denn, wie damals bei The Sixth Sense? Und irgendwie hat er ja auch eine bestimmte Art, wie er seine Filme dreht. Und das mag ich schon insgesamt. Und ich traue mich immer wieder ran. Und ich werde immer wieder enttäuscht. Aber ich habe auch trotzdem immer wieder meinen Spaß. Weil dann halt auch so Filme dazwischen sind, wie zum Beispiel Trap, jetzt ganz aktuell. Wirklich ein Klo von einem Film, wenn man den sich mal ganz genau anschaut, ja. Und man muss ja eigentlich noch nicht mal ganz genau hinschauen. Also man wird ja praktisch erschlagen mit dem Nicht-Schauspiel, mit dem absolut bekloppten Plotverlauf ab der Hälfte des Films. Aber es macht Spaß. Da bin ich genau wie Mo. Das ist einfach wahnsinnig gut. Und Mo sagt ja immer, wir verstehen den einfach nicht. Wir sind nicht so weit. Der ist uns einfach ein paar Jahre voraus. Und irgendwann, wenn er wahrscheinlich irgendwann mal von uns geht, dann werden wir rückblickend sagen, der hat was gekonnt. Wir haben es damals noch nicht verstanden. Ja, und dafür ist auf jeden Fall stellvertretend Trap, The Happening oder auch was habe ich hier noch? Old. Ja. Knock at the Cabin. The Visit, das ist schon fast wieder Territorium, eigentlich ziemlich guter Film. Also den fand ich wirklich schon wieder recht gut. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn er einen Film macht. Es gibt nur wenige, die ich nicht geschaut habe. Dazu gehören After Earth und Das Mädchen aus dem Wasser. Das sind die einzigen, die ich noch nicht gesehen habe. Die muss ich irgendwann mal nachholen. Beziehungsweise After Earth will ich nicht nachholen eigentlich, aber Das Mädchen aus dem Wasser, da will ich auch schon. Ich glaube, der könnte auch in diese Kategorie fallen.
Also, ich verrate so viel. Ich habe jetzt als letzten Film keinen Shyamalan Ding Dong Film, aber ich verstehe dich komplett, weil es geht mir ähnlich. Weil Happening ist ein furchtbarer, furchtbarer Film. Aber auch in diesem furchtbaren, furchtbaren Film gibt es richtig gute Sequenzen, die auch wirklich nahe gehen. Also diese Szene, wenn diese Kinder erschossen werden da vor der Tür, ist halt echt krass. Diese ganzen Selbstmordszenen sind krass. Bei Old, diese Body-Horror-Elemente, die da drin sind, sind halt super. Und ich glaube auch, dass Shyamalan mittlerweile keine Twist-Filme macht, der macht Troll-Filme. Weil bei Knock at the Cabin war der große Twist ja letztlich, dass es keinen Twist gab. Das wurde als Twist verkauft. Das ist halt krass. Und auch bei Trap, ich habe den gesehen und dachte mir, der trollt uns gerade komplett. Der trollt uns komplett. Und ich fand den auch wirklich sau, nicht stark, aber unterhaltsam. Würde halt nur da sagen wollen, du hast gesagt, schlechte Darsteller. Ich mochte Josh Hartnett wirklich sehr, sehr gerne. Bei dem restlichen Cast, aber den fand ich gut.
Naja. Absolut, absolut. Also da stimme ich dir vollkommen zu. Ich fand Josh Hartnett da auch super. Aber die Tochter von Shambayala, die geht gar nicht. Also das ist wirklich, also die darf nicht mehr vor eine Kamera treten. Das ist wirklich grausam gewesen, was sie gemacht hat.
Da gebe ich dir recht, ja.
Ja, aber Mo ist ja dieser großen Verschwörung auf den Spuren, also der ist ganz nah dran, er sagt, er hat ja wirklich, der ist wie dieses Meme, wo dieser eine Schauspieler mit der Kippe im Mund und den roten Augen vor dieser Tafel mit diesen ganzen Fäden steht und dann irgendwas erklärt und genauso ist Mo, wenn es um Shyamalan geht, der hat gesagt, das ist ein Genie und wir wissen das noch nicht und ich meine, bei Trap ist der Twist nicht, dass es keinen gibt, sondern bei Trap ist der Twist, Er hat das Zepter übergeben. Er hat jetzt eine seiner Töchter als Schauspielerin etabliert und seine andere Tochter als Filmemacherin. Ja. Und wir auch nach seinem Ruhestand werden wir noch ganz viel aus dem Hause M. Night bekommen, ob wir wollen oder nicht.
Hier vielleicht ein kleiner Tipp. Letztes Jahr kam der Film Caddo Lake, den er nur produziert hat. Aber natürlich wurde mit seinem Namen beworben. Und Caddo Lake ist ein richtig starkes Mystery-Drama, die auch wirklich eine tolle Auflösung hat. Also kann ich euch empfehlen. Caddo Lake erwartet bloß kein Thriller, aber als Mystery-Drama richtig stark.
Ich bin dir weit voraus. Der war auf meiner Top-Liste des Jahres. Der war auf Platz 4.
Guter Mann.
Ja. Mo, das ist Mo. Das ist ja. Du, das ist zu viel Harmonie. Wir müssen irgendwas machen. Also der letzte Platz muss uns entzweien. Ansonsten.
Ich arbeite dran. Was magst du denn? Ich sag's mal schnell.
Heimatfilme.
Auf mein Platz 1, die Geierwalli.
Ja, super. Sag mal, was ist denn da jetzt eigentlich stellvertretend bei Schuhwaddiwaddi, was du hier auf die Liste packst?
Ich würde Trap nehmen. Trap ist super dafür.
Nehmen wir Trap, ja. Gut, bei mir kommt ein Film. Den kennen nicht viele. Aber ich mag ihn wirklich gern und der ist so unterirdisch schlecht, dass ich ihn wieder unterhaltsam finde. Es ist ein deutscher Film und er heißt Die Nacht der lebenden Loser. Oh. Die Nacht der lebenden Loser ist so ein Bananenfilm. Da spielt Colleen Fernandez mit. Die kann nicht schauspielen, sie spielt trotzdem mit. Das hat sie nicht davon abgehalten. Wir haben wirklich alle Klischees, die man so kennt, die man schon jahrelang aus amerikanischen Filmen kannte, hat man einfach jetzt in deutschen Filmen dann irgendwann mal gepackt und hat diesen Film daraus kreiert. Die Story ist eigentlich, wir haben drei Kumpels, alles Loser, Außenseiter an ihrer Schule, die ja so die ganze Zeit abhängen und dann haben die halt irgendwie gerade wieder nichts Besseres zu tun. Und der eine, der im Zentrum steht, ist halt verliebt in so ein Mädchen an der Schule. Natürlich super beliebte Mädchen mit einem absoluten Muskelpaket-Freund, der absoluter Hohlroller ist. Und er will sie irgendwie rumkriegen und er kriegt mit, dass die Satanistengruppe an seiner Schule, dass die so Rituale auf dem Friedhof durchführen. Und dann gehen die halt einfach dahin und sagen, ja, könnt ihr nicht so einen Liebeszauber machen, dass die auf mich steht? Und dann machen die halt auf dem Friedhof so ein Ritual irgendwann mitten in der Nacht mit irgendwelcher Asche von toten Zombies. Und was passiert? Die drei werden untot und haben einen Autounfall und wachen in der Leichenhalle auf und stellen fest, oh, wir sind gar nicht gestorben. Und ab dem Zeitpunkt stellen sie fest, dass sie halt Zombie-Superkräfte haben und wollen sich eigentlich wieder zurückverwandeln, bis auf einen, der das sehr genießt und zu einem absoluten Sadisten wird. Und dann entsteht halt dieser Film, wie sie versuchen, ihren Kumpel wieder auf den rechten Pfad zu bringen und sich selber von diesem Fluch zu entledigen, um wieder ja menschlich zu werden. Das ist der Film. Furchtbar geschauspielert, aber sau unterhaltsam. Diese Satanistengruppe ist der absolute Knaller. Könnte ich mich jedes Mal in den Dreck hauen, weil ich weiß gar nicht, dieser eine Spruch, der kommt bei uns auch immer im Sprachgebrauch hier im Hause Rollberg immer wieder vor, wo der irgendwie was sagt, ja, können wir nicht hier, ich will einfach nur am besten, dass sie mich dann mag und so, und der so, schweig still, Respektloser, wir kümmern uns später um den Wunsch deiner Lenden. Also solche geilen Sprüche hat er halt drauf, irgendwo im Friedhof in irgendwelchen schwarzen Klamotten, es ist köstlich. Es ist absolut zum Schießen, es gibt eine Hommage ans Thriller-Video in diesem Film, auch ganz seltsam. Es gibt die typischen Kiffertropen, wo halt irgendwie so ein Zivildienstbeauftragter im Krankenhaus halt die ganze Zeit voll high ist und deswegen irgendwie gar nicht mitkriegt, dass da Zombies rumlaufen. Also es ist wirklich mit allen Klischees, die man sich vorstellen kann, gespickt und wie gesagt mit der grottenschlechten Schauspielleistung von Colleen Fernandez. Aber Die Nacht der lebenden Loser, absolutes Kultding. Könnte ich mir jedes Mal in den Dreck schmeißen.
Du.
Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn damals auf DVD ausgeliehen und habe ihn zweimal gesehen. Einmal den Film an sich und einmal den Audiokommentar vom Regisseur. Ich glaube, Matthias Dittner oder Ditter hieß der. Und ich weiß doch, dass ich den Film nicht lustig fand, sehr anstrengend und einfach nur furchtbar. Und nach dem Audiokommentar, und ich weiß nicht, was der Regisseur gesagt hat, aber der hat irgendwas gesagt, was mich noch mehr aufgeregt hat. Deswegen habe ich ihn wirklich abgespeichert als komplette Vollkatastrophe. Oh ja, Berg zeigt gerade die DVD, Die Nacht der lebenden Loser, genau. Also ich möchte gar nicht sagen, dass ich den heutzutage noch richtig genauso scheiße fand wie damals, aber diese eine Sichtung hat mir halt echt ausgereicht, um den abzuspeichern und da brauche ich nie wieder in meinem Leben.
Ach, der ist super.
Oh, ich habe den nie gesehen und ich weiß nicht, ob das jetzt unter diesen Voraussetzungen noch in irgendeiner Art und Weise funktionieren kann. Außer ich gehe wirklich so ran, wie Berg ihn gerade beschrieben hat, als absolut bekloppten, dummen deutschen Film mit schlechten Schauspielleistungen.
Ist wirklich so. Das ist alles wie aufgesagt. Das ist schlimmer als Schultheater. Das ist so Berlin-Tag- und Nachtniveau. Das ist absolut großartig.
Okay, jetzt hast du mich.
Jetzt, ja. Amtsunterhaltung gebucht, die Nacht erleben in
Lusa. Grande Finale bei Stu.
Ja, Frage. Warum rostet beim Manta die Fahrertür immer so schnell durch? Achselnässe. Was macht ein Manta-Fahrer, wenn sein Motor brennt? Er legt ein Gegenfeuer im Kofferraum. Was haben ein Manta und ein Kondom gemeinsam? Beide behindern den Verkehr. Warum gibt es keinen Manta mit Schiebedach? Weil kein Manta-Fahrer drei Ellbogen hat. Achtung, kurzer Witz. Steht ein Manta vor der Uni und wie heißt ein Manta-Fahrer, der Sandro mitnimmt? Ein gottverdammter Glückspilz. Mein Nummer eins ist natürlich der einzig wahre. Der Superfilm. Der Film aller Filme Manta Manta. Und ich möchte hier nochmal betonen, Manta Manta erster Teil aus den frühen 90ern. Und ich glaube, es ist selbsterklärend, warum das ein Meisterwerk ist. Bitte, das ist mein Pick. Wer ist dran?
Du fährst, ich trinke.
Genau. Nee, also ich habe den kurz vor dem zweiten Teil, der wirklich furchtbar ist, nochmal geguckt. Und ja, das ist ein Kind seiner Zeit. Der ist auch nicht unbedingt gut gealtert. Aber es tut mir leid, Til Schweiger im Unterhemd, wie er Tina Roland mitnimmt und dann irgendwie davon labert. Das ist meine Freiheit. Es ist einfach toll. Ich habe dafür ein Herz. Es ist nostalgische Gefühle. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist der letzte Schund. Denn es ist, glaube ich, auch Schund. Aber auch hier wieder als Kind seiner Zeit finde ich ihn unglaublich sympathisch und charmant.
Also ja, du kommst ja auch daher, wo das quasi Lokalkolorit schon fast ist.
Ja, nicht ganz. Also Kollege Dominik
nicht
kommt
ganz,
eher raus. Also der ist mehr aus dem Pott. Ich bin ja mehr Rheinland. Aber ich kenne diesen Menschenschlag. Und Fun Fact, meine Mutter war damals mit jemandem zusammen, der hat einen Manta gefahren. Das heißt, ich wurde als Kind schon mal hier und da mit dem Manta zur Schule kutschiert.
Also das sind Kindheitserinnerungen, ja, die ich auch haben möchte, sag ich dir.
Ja. Mit dem Manta ins Tatjaland.
Du sagst Schund, frag da mal Wolfgang M. Schmidt. Der hat da nämlich mal eine herrliche Analyse zugemacht und hat den Film in wirklich den allerhöchsten Tönen gelobt.
Zu Recht.
Ja, zu Recht. Also der scheint auch zumindest mit, oder wenn es nach ihm geht, irgendwas auf Gesellschafts- und Sozialebene richtig zu machen. Ich krieg das jetzt nicht mehr zusammen, als dass ich dem jetzt hier wirklich nochmal eine Bühne geben könnte. Ich weiß aber, dass das einer der wenigen Til Schweiger-Filme ist, den ich jetzt, glaube ich, noch gucken könnte. Weil 90% seines Övres würde ich mir nicht mal anschauen, wenn mir jemand dafür Geld bezahlen würde, weil der Typ einfach unausstehlich ist und der sollte einfach auch nicht mehr stattfinden. Also nicht, weil man es ihnen verbietet, sondern einfach, weil keiner sich für den noch interessieren sollte. Das ist halt einfach.
Also ich muss mal kurz auf den zweiten Teil zu sprechen kommen. Und der wirkt halt so lebensfern. Ich finde halt, Manta Manta 1, der wirkt halt in Anführungszeichen authentisch, real. Das sind halt Leute, die wohnen in normalen Häusern, in normalen Wohnungen, ja. Die haben normale Sorgen. Und den zweiten Teil, ganz ehrlich, es gibt eine Sequenz, das soll in Bochum spielen. Dann biegt der einmal links ab und ist an der Nordsee. Und du fragst dich halt so, hä? Also Was soll das? Dazu ist es wirklich so, dass der Manta im zweiten Teil erst in den letzten 10 Minuten auftaucht. In diesem über 2 Stunden langen Film kommt der Manta erst nach 2 Stunden ins Bild. Das muss man sich mal vorstellen. Alle fahren total schicke Autos, sind steinreich, auch wenn sie pleite sind. Also ich weiß noch früher in den 90ern, so Filme wie Knocking on Heaven's Door, der bewegte Mann, da hieß es so, Til Schweiger bringt so ein bisschen Hollywood-Flair nach Deutschland. Der ist so der große Star. Und das war damals wirklich so. Ich fand damals Til Schweiger sau cool. Und wenn ich mir jetzt angucke, was er gedreht hat und für was Til Schweiger mittlerweile steht, könnte ich fast heulen. Ganz ehrlich. Also, das hat sich so entwickelt. Und er hat ja auch ein paar gute Sachen gemacht. Also, sein Keinohrhasen im ersten, den finde ich immer noch ganz amüsant. Tatsächlich. Aber so was danach.
Ich liebe,
kam,
wo ist Fred? Fred, könnte ich mich auch in der Ecke schmeißen. Ja. Finde ich sau lustig.
Also deswegen mein Herz für Manta Manta 1 und nur Finger in Hals für Manta Manta 2.
Gehe ich mit. Und da ist auch so ein Spruch, der in meinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Immer wenn ich irgendwo dazukomme, wo irgendwie coole Musik läuft, sag ich mal, geile Mucke, Klausi.
Bei mir ist es so, wenn Leute bei mir mitmachen wollen, müssen sie erstmal ihre Stiefel pinkeln. So.
Ja, sehr gut. Mehr ein Geschmeidiger. Ja, Steven.
Ja, sozusagen Platz 1. Also das, ich sag mal, das andere ist durchaus verschiebbar, also flexibel. Das ist nicht auf Platz festgelegt, aber ich finde, das gehört für mich schon irgendwie auf die 1. Und das ist nicht nur ein Guilty Pleasure von mir, sondern auch von meiner Frau, die ab und an immer mal sagt, wollen wir heute nicht einen Katastrophenfilm gucken? So, und ich liebe einfach gut gemachte, völlig überbordende Katastrophenblockbuster. Aus den 90ern Volcano, Dante's Peak, da gab es ja diese Zeit, ne, wo irgendwie immer zwei Filme zum gleichen Thema gleichzeitig rauskamen oder kurz hintereinander, also ne, Volcano, Dante's Peak mit Vulkan.
Das sind zwei verschiedene Filme?
Deep Impact und Armageddon. 2012 San Andreas lagen ein bisschen weiter auseinander, aber sind zumindest thematisch auch sehr recht nah aneinander. Selbst den wirklich nicht so guten Greenland konnte ich irgendwie was abgewinnen und habe mich einfach gefreut darauf, den zu gucken. The Day After Tomorrow oder Independence Day. Dann auch jetzt irgendwie anscheinend so ein skandinavisches Ding. Da gab es ja hier der Spalt, der Riss, der Abgrund. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, der norwegische Film. Genau wie La Palma, die Serie.
Ist der nicht die Welle?
Nee. Das war wirklich mit einer Welle, ne? Mhm. aus Wasser. Und das, was ich meinte, war mit dem mit diesem Spalt in der Erde, der sich auftut und ein ganzes Dorf irgendwie verschlingt. Das sind alles irgendwie mittelmäßige Filme, wenn man es objektiv betrachtet. Und gerade die wirklich eigentlich nur so ein CGI-Gewitter sind. Und damals, als Armageddon und Deep Impact und so rauskam, da war das alles neu und da hat es einen auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes überrollt. Also mich visuell. Ich weiß noch, wie ich bei Deep Impact absolut fasziniert war von dieser Flutwelle, weil das so für mich der erste Film war, der das in dieser visuellen Opulenz dargeboten hat und das dann auch noch verbunden mit dieser auch recht traurigen und emotionalen Szene, die ist jetzt, wenn ich sie jetzt sehen würde, ist sie vielleicht nicht mehr so toll, wie ich sie damals als kleiner Bub fand, aber das sind so Filme, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, wenn die kommen und ich weiß auch nicht wieso, vielleicht ist es irgendwie diese morbide Lust danach, dass die Welt vielleicht irgendwann wirklich mal in dieser Art und Weise untergeht und ich irgendwie als Spektakel wie Woody Harrelson irgendwie auf dem Berg dabei bin und dem entgegenfieber, ich weiß es nicht, vielleicht ist irgendwas mit mir falsch, ich kann es nicht sagen, aber ich habe Spaß, mir diese Filme anzugucken und deshalb mein Guilty Pleasure, Katastrophenfilme der Blockbuster-Art.
Ja, leider sind wir uns, da haben wir es. Das ist die eine Sache, wo wir uns, glaube ich, unterscheiden, denn irgendwie, ich kann mit denen wenig anfangen. Also, ich habe damals Deep Impact, Armageddon, Volcano, Dante's Peak im Kino geguckt. Aber ich glaube, wenn es einen Katastrophenfilm gibt, den ich immer noch wirklich mag, ist es Der Erste Schwister. Das ist auch so ein Kindheitsfilm. Mhm. Den finde ich halt wirklich immer noch stark. Ich sage auch direkt, ich fand den zweiten auch jetzt nicht schlecht, aber eher enttäuschend. Da ist der erste immer noch, finde ich, was Atmosphäre und diesen Bedrohungsgrad angeht, einfach irgendwie noch mal krasser. Und ich versuche seit Jahren, mich dazu bewegen, mal so ein bisschen in die erste Katastrophenfilmwelle reinzugucken, so aus den 70er Jahren, so mit Untergang der Poseidon und Flammen des Inferno. Aber irgendwie fehlt mir dafür echt die Lust.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich auch so ein Bereich, den ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon mal was gesehen habe. Es gibt ja auch noch Erdbeben, ja. Überleben. War ja damals sicherlich nicht so, dass das, oder damals wurde das Genre sicherlich nicht so oft bedient wie heute, heutzutage, ne? Weil so mit Special Effects und so war das natürlich schwierig. Und auch mit dem Materialaufwand. Du bringst auf jeden Fall was an, was mich durchaus auch mal interessieren könnte, da mal so den Zeh reinzuhalten, um mal zu gucken, wie war das eigentlich früher. Also gerade Erdbeben interessiert mich, weil das soll ja auch insgesamt ein ganz guter Film sein. Also von daher.
Ja, also ich höre auch immer, Flammen des Inferno soll richtig stark sein. Das ist auch so bei mir so ein Movie-Virgins-Kandidat. Aber kennt ihr das so? Irgendwie denkt ihr euch, du musst es mal echt machen, aber man hat selbst so nie richtig Bock drauf.
Das ging mir jahrelang mit Schindlers Liste so. muss ich zugeben. Da sagst du ja auch nicht, boah, jetzt mal so ein 3-Stunden-Holocaust-Trauma, habe ich Bock drauf. Kommt nicht so oft vor.
Und bei mir war es der Pate, ne, den ich halt jahrelang vor mir hergeschoben habe und dann am Ende halt gesagt habe, ist schon ein geiler Film. Also hat nicht bei jedem funktioniert, ne? Ich sag nur Goodfellas, das ist für mich halt eine Gurke, nach wie vor, bei dem ich nicht nachvollziehen kann.
Steven, du warst so beliebt gerade, mach dich doch nicht unbeliebt jetzt hier.
Ja, aber es ist doch so. Der ist im Gegensatz zum Paten, ist das wirklich eine Krücke.
Ja.
Naja, okay. Weißt du, anderes Thema.
Was du jetzt die letzten Minuten aufgebaut hast, Steven, echt.
Ja, erst die Katastrophenfilme und dann auch noch Goodfellas. Aber ich, für sowas bin ich immer gut, ne? Also erst aber schön alles aufbauen und dann mit dem Arsch alles einreißen.
Ja, dieses Frage, Jahr kommt für dich.
Wenn wir es mischen würden, wenn wir zum Beispiel Armageddon mischen würden mit Goodfellas, also Joe Pesci reist auf den Meteoriten. Wäre es dann besser?
Mit Joe Pesci kann man alles gucken. Ja. Ja. Von Greenland kommt ja für dich dieses Jahr eine Fortsetzung.
Ja, wie auch immer das Sinn ergeben soll, aber gut.
Ja, das ist. Was macht? Die machen da schon was.
Die machen da schon was.
Marina Baccarin spielt mir so alles gut.
Ja, da hast du natürlich einen Punkt. Also ich bin aber eher für San Andreas 2. Der sollte doch auch schon seit Ewigkeiten kommen.
Ja, den fand ich auch nicht so gut. Und das trotz dessen, dass Alexandra Daddario mitgespielt hat.
Ich war enttäuscht, dass da null von GTA mit drin war.
Ja. Ja, ist auch enttäuschend. Ja, Steven, du hast natürlich jetzt die Qual der Wahl. Welcher landet hier bei dir?
Verdammt, jedes Mal bin ich überrascht, dass ich jetzt noch einen auswählen muss. Das ist gar. Ich nehme nochmal mit als kleine Anekdote. Ich nehme Volcano, weil ich damals in der 5. Klasse beim Lesewettbewerb das Buch dazu gelesen habe und ich habe die Stelle vorgelesen, wo im Film im Untergrund in dieser U-Bahn der Typ rausgeht und in der Lava versinkt. Das habe ich vorgelesen. Also dachte meine Lehrerin wahrscheinlich auch, ich habe einen kleinen Knall, aber. Ich habe 13 Punkte gemacht von 15, also es war nicht schlecht.
Bei mir war es so, ich war zuerst bei einem Freund zum Geburtstag eingeladen, wir wollten Volcano gucken und dann hat er mich 3 Tage vorher ausgeladen, weil die coolen Leute, die eingeladen hatten, mich zu komisch fanden. Das weiß ich noch. Ach ja, Teenager.
Ja, bitter.
Ja.
Kinder. Kinder können hart sein.
Ja.
Auf jeden Fall. So, jetzt muss natürlich ein Film bei mir kommen. Er gehört zu meiner Persönlichkeit. Steven hat ihn bis heute nicht geguckt. Das nehme ich ihm schon auch irgendwo ein bisschen übel. Vielleicht macht er es jetzt, wenn ich ihn jetzt auf Platz 1 nehme. Es ist natürlich High Alarm am Müggelsee. Das ist einer der, es gibt diese Filme, ja. Die sind perfekt. Die sind einfach perfekt für das, was sie sein wollen. Und man hat sich hier einfach ein eigenes Genre geschaffen. Vergiss eben die Katastrophenfilme. Vergiss die Angriffsfilme von irgendwelchen wild gewordenen Tieren. Es ist der Alarmfilm. Ja, der Alarmfilm ist das, was im Zentrum steht. Wir haben wirklich eine von Sven Regner und Leander Hausmann in Zweisamkeit geschriebene Komödie, die man ohne Filmförderung verwirklicht hat, damit man auch wirklich jeden Hirnfurz, den man am Set hat, einfach auch auf Zelluloid bannen kann. Und genauso ist dieser Film. Du siehst den und denkst dir, okay, 50% von allem, was in diesem Film an Gaga-Zeug drin ist, ist denen einfach eingefallen, während die dort blöd rumgestanden haben am Set. Weil sie zu viel Langeweile hatten oder sonst irgendwas. Die haben das nicht vorher geschrieben. Ich glaube, das ist einfach entstanden. Und da gibt's so viele Kleinigkeiten im Hintergrund, die ich einfach nur abgöttisch liebe, weil ich mir vor Augen führe, okay, das ist nicht zufällig. Das muss jemand mit Kalkül dann irgendwie gemacht haben. Es gibt im Verlauf des Films, wenn der High Alarm schon ausgerufen ist und die Stadt natürlich irgendwie versucht, das Kapital draus zu schlagen, machen die so Stadtfeste, das Bölschefest. Und dann gibt's halt einfach immer so Szenen, da hast du so eine, wie so eine Montage, wo immer wieder geschnitten wird, wie der Reporter dann verschiedene Leute, die auf diesem Fest sind, interviewt. Und da gibt's halt einfach Leander Hausmann und Sven Regner, die auch immer wieder mal so kleine Doppelrollen im Film spielen. Und da gibt's eine Szene, die stehen während so eines Interviews im Hintergrund und haben so High-Ponchos an. Und quasi nur Müllsäcke mit Löchern und dann so Augen und Zähne dran geklebt. Und da denke ich mir, das kannst du nicht kaufen. Irgendein Honk hat am Set gesessen und diese Dinger gebastelt und muss sich dabei gedacht haben, wie schwachsinnig ist das, was ich hier gerade mache. Aber Ich sehe dich, Brudi, ich fühl's. Ich find's so geil, dass du das gemacht hast und diese Dinger gebastelt hast, dass das in diesem Film ist. Also, ich liebe den. Henry Hübchen, Detlef Buck sind dabei, Tom Schilling, ach, was weiß ich, wen ich alles noch, Benno Fürmann und die wunderbare Katharina Thalbach. Es ist wirklich ein Film für die Götter mit dummen Sprüchen, wo wirklich zig Sprüche davon einfach in Sprachgebrauch übergegangen sind. Und das ist auch so ein Film, du kannst nicht zu jemandem hingehen und sagen, guck den, der ist cool. Das funktioniert nicht. Das muss aufgebaut werden. Und genau zu diesem Zweck habe ich mit meinem guten Kumpel Felix mal eine High-Alarm-Party gemacht, um all die Leute, die immer gesagt haben, oh nee, einfach um die auf diese Seite zu ziehen. Und es hat geklappt. Das war die erfolgreichste Party aller Zeiten. Wir haben Alarmbier gereicht. Wir haben Hackepeterbrötchen mit Mett gereicht. Wir haben Uso getrunken, wir haben ein Trinkspiel draus gemacht. Immer wenn im Film halt ein Uso getrunken wird, haben wir auch einen getrunken. Es gab Leute, die können sich an diesen Abend aufgrund dessen nicht mehr erinnern. Es war ein Erfolg auf ganzer Linie. High Alarm am Müggelsee. Ich liebe ihn großartig.
Ich möchte dazu jetzt nichts weiter sagen, außer ich habe ihn einmal gesehen und hat nicht bei mir funktioniert. Aber ich gebe ihm vielleicht nochmal die Chance, die er anscheinend verdient hat. Denn ich bin halt großer Fan von Sven Regners Element of Crime und jeder Film, deutsche Film, der ohne Filmförderung entstanden ist, verdient es auf jeden Fall eine zweite Chance zu bekommen. Aber ja, bei mir hat er halt einfach nicht funktioniert. Es könnte aber auch daran gelegen haben, dass ich ihn, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie alleine im Kämmerlein auf DVD geguckt habe und ohne Hackepeter-Brötchen und Uso, also ohne Mitmachtheater.
Ja.
Und natürlich, vielleicht liegt es auch daran, weil ich insgeheim dann doch mehr Team High Alarm auf Mallorca ist, denn Ralf Möller ist halt schon eine Klasse für sich, ne?
Ja, da hast du einen Punkt, muss ich sagen. Aber ich muss da natürlich auch noch ran. Seit Jahren hängt mir Berg im Nacken. Also ich spüre seinen Atem praktisch auch nachts. Ja, ich wache schweißgebadet auf, weil ich den Film noch nicht geguckt habe. Und ich glaube, so wie es du das jetzt auch schildert, muss ich dann vielleicht das auch so einrichten, dass ich das mit Berg irgendwie zusammen mache und dass wir vielleicht den Felix auch nochmal dazu holen. Wir haben uns ja auch schon lange nicht gesehen und dann machen wir da irgendwie so ein richtig schöne Männer-Toucherei raus. Also
sehr sehr guter Freund von mir, der Flo, der auch mittlerweile Jünger von High Alarm am Müggelsee ist, den wir absolut infiziert haben damit, der hat mir ja dann das gesamte Oeuvre von Sven Regner literarisch geschenkt. Und ich habe das fast durch, bin beim letzten Buch jetzt bei Glitterschnitter. Und wenn du das alles liest, dann erkennst du davon auch unglaublich viel in dem Film wieder. So an so kleinen Ideen und so Marotten, die Menschen haben und so ein paar Sprüche, die fallen. Das ist schon ganz geil und das ist schon sehr Sven Regner. Und es ist schön, dass er einfach jemanden gefunden hat wie Leander Hausmann, mit dem er das Ding dann zusammen als Film machen konnte. Und dann, wie gesagt, diese kleinen Doppelrollen, die da drin spielen und auch, dass die halt die komplette Filmmusik dann halt einfach selber gemacht haben und Sven Regner halt immer mit einer leicht verstimmten Klampfe diese ganzen Dinger da eingeprügelt hat, das ist schon witzig. Also großartig, großartiger Soundtrack, großartiger Film. Man kann bei diversen Audioportalen auch das Drehbuch gelesen von Leander Hausmann und Sven Regner sich zu Gemüte führen, auch großartig. Also machen.
Also ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein würdiger Abschluss dieser Folge, weil ich glaube, was gilt die Pleasurigers, als das kann man eigentlich gar nicht nehmen, weil das ja im Grunde genommen wirklich dafür steht, dass ganz viele Leute damit überhaupt nichts anfangen können und sagen, das ist ein absoluter Schrottfilm und auch objektiv betrachtet, dass ein Schrottfilm ist, aber du halt so viel Spaß aus dem Film ziehen kannst. Wahnsinn, also dass das jetzt hier die Folge abschließt, das ist schon nicht schlecht.
Ja, ein schöner Schlusspunkt, weil mit Hein ist ja angeblich alles besser.
Ja, stimmt. Ich erinnere nur an Austin Powers. Ich wollte doch einfach nur Haie mit einem gottverdammten Laser auf den Kopf. Und am Ende im dritten Teil kriegt er sie. Ist das schön. Was für ein Moment. Ein Full-Circle-Moment.
Ja.
Schön.
Mir geht das Herz auf. Es war wunderschön. Du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und eine schöne Liste zusammengestellt hast.
Ich habe zu danken. War wieder sehr schön.
Ja, und das machen wir auf jeden Fall mal bald wieder. Da vielleicht machen wir mal was Seriöses, aber das können wir nicht. Ach. Wir können nur so. Ist alles überschätzt.
Also es ist auf jeden Fall sehr schön gewesen, dass wir heute uns hier zu 80%, vielleicht 85% sehr, sehr einig waren. Das hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Es war sehr gruselig teilweise.
Aber ich finde dann zum Schluss dann doch nochmal so diese Reibung einzubauen, das hat nochmal so ein bisschen was Natürliches hier reingebracht. Also von daher alles super und du hast tolle Picks mitgebracht. Sehr schön.
Dankeschön.
Ja. An der Stelle grüßen wir die Vorredner, Schlogger, Mo und Sandro.
Hallo Sandro, ich liebe dich.
ihr habt gekämpft, aber wir haben hier die schneidigere Liste abgeliefert. So. Eindeutig. Dann, lieber Stu, ich danke dir und wir machen einfach mal so in gewohnter Form unsere Floskel. Ich fange mal an, dann kommt Steven und du machst den Schluss und du weißt auch wie. Also hoffe ich noch, du warst schon ein paar Mal da, du kriegst das hin. Ich bin überzeugt. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Yes!
Ja, Gott sei Dank.
Guter Mann. Darf wiederkommen. Sehr, sehr gut. Tschüssi.